CropFM Ausgabe Nummer 489. Wir schreiben den 9. September 2022. Mein Gast heute Abend ist Wladislav Raab und es geht um Seeungeheuer. Und für Live-Zuhörer gibt es natürlich die Möglichkeit, sich via Chat am Gespräch zu beteiligen, Fragen zu posten etc. und natürlich auch über Skype anzurufen. Den Link dafür findet man auf der Startseite. Einfach draufklicken, Skype muss installiert sein. Idealerweise hat man vorher einen Test gemacht, ob das Mikro funktioniert. Und dann steht dem Stellen von Fragen direkt an meinen Gast Wladislav nichts mehr im Wege. Von wo auch immer man diese Sendung hört, ein Besuch auf der Website von CropFM, der lohnt sich. CropFM.at, dort kann man sich zum Newsletter anmelden. Es gibt auch einen Mail-Link, man kann mir natürlich sehr gerne mailen. CropFM@moor.at ist die Adresse. Man findet alle Ausgaben des Podcasts, alle die es halt gibt. 489 sind es insgesamt und im Archiv gibt es auch die Möglichkeit, einzelne Sendungen direkt zu verlinken und dort finden sich die E-Mail-Adressen der Gäste. Einfach auf den Gastnamen klicken, beziehungsweise wenn man die Sendung maximiert, dann findet man unten alle Angaben zum Gast und darunter, wenn er sie angegeben hat oder sie angegeben hat, dann auch die E-Mail-Adresse. Forum gibt es eines, ein gutes altes Diskussionsforum, betreut von Wingman. Und auch da gibt es immer wieder interessante Diskussionen zu zum Beispiel Posts von Wladislav, der da eigentlich sehr aktiv ist da drinnen. Gerade letztens wieder gab es heiße Diskussionen zu einer UFO-Sichtung, die auch in den News vertreten war. Das Titelbild heute wieder genial wie immer. Matthias Töpfer, er ist dafür verantwortlich, dass CropFM in Farbe sendet sozusagen. Und mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer.de. Wenn diese Sendung gefällt, weitersagen, verlinken etc. Und auf der Startseite von CropFM findet sich auch der orange Knopf mit dem Herz, der CropFM Spendenbutton. Ganz großes Danke an alle, die ihn verwenden oder es vielleicht sogar regelmäßig verwenden. Ja, und wie gerufen zu dieser Sendung, jemand hat das auch schon im Chat bemerkt. Auf der Suche nach Nessie, 5 neue Webcams wurden da am Loch Ness installiert. Und ich zitiere da aus dem Artikel von Grenzwissenschaft aktuell, der das Ganze behandelt. Bislang überblickte nur eine einzige, zudem auch noch nur gering auflösende Kamera die Wasser des legendären Loch Ness und lieferte aber, wenn auch regelmäßig, immer nur entsprechend fragwürdige Aufnahmen von etwas, das den See rund um die Ruine von Urquhart Castle durchschwamm, ab und wieder auftauchte und so immer wieder für Rätselraten und Debatten sorgte, was die Aufnahmen nun zeigen. Jetzt wurden 5 weitere und neue Webcams am Ufer des schottischen Sees installiert. Und ich habe auch unter dem Artikel diese Seite, wo man diese Webcam findet, verlinkt. Habe da immer wieder jetzt in den vergangenen Tagen mal so drauf geschaut. Gesehen habe ich natürlich nichts, aber ja, Schöner See. Ich war auch mal dort, irgendwann 2004, glaube ich. Aber die Fotos waren dann nicht so ergiebig, muss ich sagen. Und auch übrigens eine aktuelle GFA-Studie, oder die aktuelle, widmet sich einer historischen Nessie-Aufnahme von einem Herrn Gray, glaube ich. Über das werden wir ja auch noch diskutieren. Ist ebenfalls von diesem News-Eintrag aus verlinkt. Ja, und was da seit 90 Jahren immer wieder gesehen und berichtet wird, besprechen wir jetzt gleich ausführlich mit meinem Live-Gast Wladislav Raab. Ja, und hier geht's jetzt gleich live weiter. Wladislav Raab über Seeungeheuer, im Speziellen dem Ungeheuer von Loch Ness. Ja, den Gast, den ich heute wieder mal begrüßen darf, Wladislav Raab, muss man auf dieser Sendung tatsächlich nicht mehr vorstellen, aber ich tue es trotzdem kurz. Er ist der wunderbare Autor des Blogs UFO-Skriptorium und forscht seit vielen, vielen Jahrzehnten in Sachen UFOs, aber das habe ich jetzt auch auf einem der Artikel gelesen, die auch verlinkt sind zum Thema Loch Ness. Wladislav, hallo. Auch bei dir war das Ungeheuer von Loch Ness einer der ersten Faszinationen des Unerklärten, die dich gebannt haben. Ist das richtig?
Ja, zuerst mal danke für die Einladung. Freut mich sehr jetzt. Das ist ja schon die 11. Sendung.
Nummer 11, ja.
Gruß an alle Zuhörer und natürlich dann auch an die Leser meines Blogs. Noch Loch Ness-Thematik, gut, ist schwierig zu sagen. Also mein Vater war mit mir ja da relativ häufig, allerdings aus einem völlig anderen Grund. Mein Vater war ja Hobbyhistoriker, also von Beruf her war er ja Kürschner. Aber von den Freizeitaktivitäten war er halt Hobbyhistoriker. Und da ist es halt so, dass da wir befinden uns ja im Clanland eigentlich, ja, also genauer im Great Glen. Und da ist es halt so, dass da eine ganze Reihe von äußerst blutigen Clanfäden, ausgefochten worden sind. Also man kennt ja Urquhart Castle, was ja dann im 16. oder im 17. Jahrhundert ja dann auch nochmal Schauplatz oder letzter Schauplatz nochmal einer großen Schlacht war. Das heißt, die Burganlage, die da sich ja heute dort befindet, ist ja nicht von Feinden zerstört worden, sondern sollte übergeben werden eigentlich und ist dann also von dem eigenen Burgeigner, der schottische Landeigene ist ein Laird. Und dieser Laird hat dann eben halt dann also hier angefangen, seine eigene Burg auseinanderzunehmen, damit sie dann die Feinde nicht bekommen. Und es ist halt so, dass die zahlreichen Besuche, die wir dort hatten, eigentlich tatsächlich nicht Nessie galten, sondern eigentlich dann auch vielmehr diesen ganzen Clan-Geschichten, die sich dort mit besonders hoher Brutalität dann eben halt dann auch manifestiert haben. Es war aber dann so, dass mir aber auch schon als Kind eigentlich klar war, dass, sagen wir mal, ein Dinosaurier oder dass du einfach eine gewisse große Spezies brauchst, um in so einem Areal eben halt leben zu können. Und da wird dann also ein oder zwei Exemplare dann nicht ausreichen dazu. Es ist jetzt also nicht so, dass es eine großartige Liebe zu dem Bereich war, sondern es war, also das, was ich halt auch geschildert habe, waren mal so meine eigenen Erlebnisse als Kind da, wenn das die Leute dann fragen, na, hast du schon Nessie gesehen oder so? Und wir waren ja damals ja noch ich hatte ja noch so einen Hund mit dabei. Also der langen Rede, kurzer Sinn, es war jetzt im Wesentlichen ein langer Weg, der Nessie und mich dann eigentlich dann da zusammengeführt hat, ja. Also es war jetzt nicht lieber auf den ersten Blick.
Aber ich kann mich erinnern, also in meiner Jugend so dieses erste wirkliche Mysterium, von dem ich so gehört habe, war das Ungeheuer von Loch Ness.
Ja. Da kannte ich aber schon die Andenkenläden mit den Nessi-Stoffpuppen.
Ja, ich bin in der Steiermark aufgewachsen und hatte nicht das Vergnügen.
Ja, in Glasgow. Und von daher war es natürlich dann eben mal dann jetzt für mich
in keine... In Glasgow, okay. Schöne Stadt.
Ich bin ja geboren worden in St. Petersburg. Und sobald ich eben mal dann flugtauglich war, mein Vater ist ja Schotte. Und wir sind ja dann nach Glasgow. Und da habe ich ja dann 7 Jahre gelebt und dann bin ich ja nach Deutschland gekommen.
Ja, schöne Stadt. Ich habe da mal ein paar Wochen verbracht, ja.
Ja.
Interessante Stadt. Wirklich interessante Stadt. Wirklich interessant.
Ja. Also ich bin ja auch da begeistert. Und aber wie gesagt, die Liebe zu Loch Ness kam, oder zu Nessie, das war ein langer, steiler Weg, so, um es mal so auszudrücken. Ja. Mhm.
Von Deep Fried Mars Bars zu dem Ungeheuer von Loch Ness.
Ja, so ungefähr, weil es ist halt vor Ort, wenn du halt da bist, die ist als Kind, wie gesagt, schon klar, es ist, also, man muss ja dazu wissen, man muss sich ja mit der Geografie da ja ein bisschen auskennen, und es ist ja so, also Loch Ness selber, das ist ja ein Binnengewässer, ja, also, so alles in einem 37 Kilometer lang, 1,5 Kilometer breit, ja, und ist ja dann verbunden, also mit dem Kaledonischen Kanal, ja, der verbindet also die Ostküste und die Westküste Schottlands, das sind 97 Kilometer, und in der Mitte befindet sich halt Loch Ness, ja, und es ist also, ich habe das mal scherzhaft dazu geschrieben, theoretisch könnte Nessie natürlich ein Meeresbewohner sein, der entlang der Staustufen sich da bewegt. Wäre vielleicht mal ein lustiger Gedanke für so einen Comic, aber es ist halt so, dass du ins Loch Ness selber ja nicht reinkommst. Ja, es gibt, wie gesagt, in diesem Kaledonischen Kanal, das sind Staustufen, da hast du also eine maximale Tiefe von 4 Metern, und das war also, ist 1822 ja erbaut worden und hatte damals wirtschaftlichen Hintergrund. Heute dient es also rein für den Tourismus. Das heißt also, die Spezies, die da lebt, muss eben halt also dann entsprechend groß genug sein, um sich fortpflanzen zu können. Und ich meine, also Inzucht darf es da auch nicht geben, weil das natürlich dann zu Degeneration führt. Und das war mir dann aber auch schon als Kind klar, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und ich war aber damals noch nicht so weit, so paranormale Erklärungen damit mit einzubeziehen, dass mit Nessie einiges halt nicht stimmt. Ja, was ja auch aus den Berichten dann hervorgeht. Aber das Bild war eben halt dann so stark, dass es bei mir relativ lange gedauert hat, bis ich da mich mit der Thematik dann angefangen habe zu beschäftigen. Wobei also der Ausgangspunkt an sich war etwas bizarrer. Das war ein Beitrag, das war noch nicht mal von BBC, sondern das war irgendein britischer Fernsehsender, der das da mal aufgebracht hatte. Das war so, dass, gut, dazu muss man wissen, dass die schottische Landjugend ja so auf verschiedene Mutproben hat, und eine von diesen Mutproben ist eben halt dann also nachts aufs Loch Ness herauszurudern, was nicht sehr vernünftig ist, weil sie, was die Temperatur beträgt, 4 Grad, ist in der Nacht jetzt nicht viel wärmer. Und
4 Grad nur, okay.
4 Grad, ja, also ich hatte meine Füße da schon drin, wesentlich mehr wollte ich da jetzt nicht eintunken, nicht wegen Nässe, sondern es ist halt wirklich äußerst unangenehm kalt und ganz körperbar, also man kann es auch einem Tier nicht, das reduziert natürlich dann auch, sagen wir mal, die Anzahl der Landlebetiere, die dann sich womöglich irgendwie, es gibt also keine Hirsche, es gibt da keine Pferde, die da freiwillig reingehen, ja, also die haben da zwar Pferdegestühle, aber da kommt keiner auf den Gedanken, die da irgendwie schwimmen zu lassen, weil das, wie gesagt, einfach nicht sonderlich viel taugt. Und gut, diese Zeugen waren halt dann also nachts mit dem Boot unterwegs und hörten da eben mal verdächtiges Plätschern und natürlich immer in der Angst, dass da jetzt plötzlich so ein Dinosaurier auftaucht, schalteten dann also halt die Taschenlampe ein und sahen dann irgendwie so ein langes Ding, ja, ich bezeichne das immer als Periskop, dass da eben halt dann aus dem Wasser ragt, und es war also geschätzt 2,50 Meter bis 3 Meter halt groß, ja. Und die Erklärung so von diesen klassischen Nessiologen war ja natürlich dann immer die, ja, okay, das ist halt der Plesiosaurier, hat ja einen langen Hals, und dann ist das eben halt dann sein Hals und dann sein Kopf, der sich da eben halt dann manifestiert, ja, und den man da zu sehen bekommt. Das Problem ist eben halt nur, dass wir im Jahr 2001 und 2002 Fotografen hatten, die das Ganze dann eben halt dann aufgenommen haben, ich suche jetzt gerade nochmal die Stelle, wo ich mir das notiert habe, damals, ja genau, das war also im Jahr 2000, war das ein Alex Crosby, der sich da am Loch befand, und da sah dieses merkwürdige schwarze Periskop, das da eben mal dann irgendwie dann so halb, ja, so halb umgebogen dann also aus dem Wasser ragt, der hat es dann fotografiert. Die nächste Aufnahme kam von einem James Gray im Jahr 2001, Mai. Irgendwie passend jetzt zum traurigen Ereignis, weil ja Queen Mum verstorben ist. Dieser James Gray war ja, ja Hoffotograf, das heißt also, er hat ja dann den baldigen König, also den damaligen Prinz Charles und Diana eben mal dann fotografiert.
Moment, aber dieser Gray, das war doch 1933.
Nein, es gibt mehrere Personen, die okay. Gray heißen. Okay. Ja, das ist also eigentlich nicht eine ist es halt wie Meyer Müller. Okay. Kann auch sein, dass ich da noch einen dritten, vierten Gray habe. Ja, das ist nicht der 33er Gray.
Aber das war so die erste bekannte Aufnahme im November 33 von auch einem Gray. Okay.
Ja, genau. Und die Aufnahme hat er im Mai gemacht und dann gab es noch einen Roy Johnson aus dem Jahr 2002, der auch diesen Rüssel fotografiert hat. Bei Johnson war die Geschichte deswegen interessant, weil er eine alte Kamera hatte, ja, also irgendwie so ein gutes Stück aus den 60er, 70er Jahren. Und er hatte insgesamt 8 Bilder aufgenommen und da, also ja, eine Fotountersuchung von einem Roland Watson, das ist ein ganz bekannter Nessiologe, der ja auch einen eigenen Blog hat und mehrere Bücher auch verfasst hat. Der hat eine Bildanalyse eben halt dann durchgeführt und da kam eben halt dann raus, dass diese merkwürdige Rüssel also ungefähr so, ja, so 2,40 Meter, 2,50 Meter groß ist. Wobei das Erstaunliche ist eben halt, dass diese Rüssel dann eben halt dann also aus dem Wasser ragte und dann also seitlich, also auf das Wasser schlug. Also man konnte dann eben halt so das Aufspritzen des Wassers sehen. Das war ganz interessant, weil es bestand da eigentlich keine Fälschungsmöglichkeit. Also er stand eben mal, wie gesagt, da an der Küste, hat das fotografiert. Nachträglich bearbeiten konnte man das nicht. Es als Randnotiz, was aber jetzt nicht direkt mit dem Ereignis zusammenhängt, aber wenn man vielleicht da nach dem Namen googelt, es war ja dann auch so, dass dann ein regelrechter Medienkrieg um ihn ausgebrochen ist, weil es gab damals eben mal so 2 Boulevardblätter, die Bilder unbedingt haben wollten und eines hatte einen extrem schlechten Ruf. Ist ja auch 2011 ja dann eingestellt worden, weil die Telefone abgehört haben von Promis und auch von der Polizei, um eben halt an Informationen zu kommen. Also die waren selbst für britische Verhältnisse, waren das also schon so hart an der Grenze des Revolverjournalismus. Und die haben den natürlich, nachdem sie ja die Bilder nicht bekommen haben und die Bilder ja recht gut sind, haben die natürlich dann angefangen, ja, also halt so eine Schmutzkampagne gegen den dann zu entwerfen. Also die haben ihm 35.000 Pfund geboten und waren da wohl sauer, dass er da nicht zugegriffen hat. Vielleicht hat die andere Zeitung mehr geboten, man weiß es nicht. Aber zumindest haben wir jetzt 3 Aufnahmen, die zumindest bestätigen, dass diese Geschichte da mit dem merkwürdigen Rüssel da tatsächlich eben halt ja nicht nur überliefert ist, sondern dass es dann auch tatsächlich auch fotografiert werden kann. Und man stellt sich natürlich die Frage, ich habe mir das Ganze da mal angeguckt, ich bin jetzt kein Biologe, ich weiß jetzt nicht, welches Wesen so ein 2,50 Meter Teil aus dem Wasserrack, um da womöglich Luft zu schnappen, oder ich weiß es nicht, ich habe dann auch, also zumindest sind mir jetzt keine Wassertiere bekannt, wer welche kennen sollte, darf da gerne mal recherchieren und vielleicht dann auch in den Chat reinschreiben. Ich habe mir dann auch so ein paar Dinosaurier, also so Wassersaurier, Bilder bei Google angeguckt, aber da passt es eben halt dann auch nicht. Also es ist halt sehr merkwürdig, sehr merkwürdig.
Wobei, es schwimmt ja erstens alles Mögliche in diesem Loch herum, also auch Riesenfrösche wurden da ja schon gesichtet etc. Und an seiner tiefsten Stelle ist er ja 227 Meter tief, also da kann sich schon einiges verbergen,
ja,
oder?
Ja, es ist halt eine Senke, also es ist eine Senke, die dann also den See dann also um einiges tiefer macht, es sind also effektiv 230 Meter und du hast halt 85 Kilometer Küstenlinie, also beobachtbares Terrain. Und ansonsten, was halt interessant ist, weil man vielleicht dann nochmal auf die Geografie eingehen sollte, ich weiß jetzt nicht, ob das vielen so bekannt ist, es gibt da auch so einen netten Hügel zwischen Dundee und Perth, das ist der Kinnert. Und der Kinnert hat ja den Ruf, ein sogenanntes Drachenloch zu sein. Ja, das heißt also, dass da der Bezug eigentlich schon immer irgendwie mit Drachen, also wir werden ja später noch drauf zurückkommen, mit Drachen oder eben halt dann also mit anderen Entitäten da besteht. Und vielleicht sollte ich noch anfügen, dass also der Name Ness Das ist gälisch und heißt so viel wie schreien oder brüllen. Wobei also den Fluss Ness, den kenne ich, das fand ich dann also jetzt nicht allzu wild, aber es kann natürlich sein, dass die da im Laufe der Jahrhunderte den dann irgendwann mal kanalisiert haben. Und da leitet sich dann auch dann der Name Inverness ab, beziehungsweise dann Loch Ness, was dann so viel wie heißt Seebrüllen. Wenn man dann so will. Also es gibt schon ganz interessante Analogien eben mal. Und
Und Inverness ist ja diese Stadt da am Ende quasi von Loch Ness.
Ist das spirituelle Zentrum da von der Gegend. Also wir hatten das ja schon im zweiten Vorgespräch immer kurz erwähnt, mit den Druiden und mit den paranormalen Vorfällen. Inverness ist da sozusagen hier der Hotspot. Wenn du irgendein Buch über britische paranormale Phänomene hast, kannst du davon ausgehen, dass Inverness einige Seiten dann eben halt...
Interessant. Da war ich nämlich auch schon mal, aber davon habe ich leider nichts mitgekriegt. Das wusste ich damals auch noch nicht.
Ich lese ja also viel britische Literatur, auch da so aus der fortianischen Ecke. Und vielleicht sollte man noch kurz anmerken, also es gibt ja so Hotspots, ja, also es ist Urquhart Bay, ich hatte schon erwähnt, es gibt also, wenn man sich dann Loch Ness so langgezogen vorstellt, ist ungefähr in der Mitte eben halt also die Festung und davor eben halt so Urquhart Bay, das ist so ein absoluter Hotspot. Dann gibt es noch Fort Augustus. Fort Augustus ist auch interessant, weil es dort nämlich ein Kloster gibt, ein Mönchskloster, und ich habe ein Interview gesehen von BBC, muss aus den 70er Jahren heraus gewesen sein. Und da war der Klostervorsteher und der hat dann eben halt dann erwähnt, dass etwa ein Drittel der Mönche, die da gelebt haben, also wir sprechen wie gesagt von 76, eben halt dann also selber ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben. Und es gibt dann also noch meinen absoluten Lieblingsort, wo die haben auch die schönsten Nessie-Shops, das ist dann in Drum na Drochit. Und da ist dann eben halt, also dort praktisch diese drei Hotspots, wo dann die meisten Sichtungen dann eben halt dann stattfinden. Wobei man immer sagen muss, dass Nessie an sich ja ein Frühaufsteher ist. Ich glaube so etwa 85-90% der Sichtungen, die wir haben, die sind vor 9.30 Uhr. Also so Langschläfer werden da schlechte Chancen haben. Es hängt aber womöglich damit zusammen, dass Nessie halt einfach nachtaktiv ist, ja, und dann eben halt dann also irgendwann mal schlafen geht, so um 9.30 Uhr, weil wir tatsächlich, also das, was ich angesprochen habe hier mit diesen nächtlichen Bootsfahrten, das ist da wirklich so häufig und das geht wirklich über die Jahrzehnte zurück und wir haben ja da eine ganze Reihe von völlig bizarren Sichtungen, die sich da also nachts vor allem abspielen. Das sind aber die Forscher, gut, da waren Forscher dann eben mal dann auch noch mit dabei, aber da kommen wir wahrscheinlich dann drauf wieder, wenn es dann um den Sonar-Bereich geht.
Genau, und das Loch Ness ist ja auch deshalb berühmt, weil dort so Gestalten wie Aleister Crowley oder auch Jimmy Page, Led Zeppelin, glaube ich, ne?
Ja.
Haben dort im Boleskine-Haus gewohnt.
Also Aleister Crowley hatte sich das Haus ja dann angeeignet und das eigentlich Interessante, ich muss nochmal kurz schauen, wo ich das jetzt schon wieder habe. Gut, er hat es eben halt dann erworben und hier damals ja Boleskine-Haus. Das Interessante ist, als Aleister Crowley da eben halt dann eingezogen ist, gab es schon Tapisserien, also Wandteppiche. Und die waren aus der Türkei, aber das sind ja alles Auftragsarbeiten. Ja, ist jetzt nicht so, dass die damals da vom Osmanischen Reich irgendwas geschickt haben, sondern du hast dann eben halt dann in Konstantinopel oder dann später in Istanbul, hast du da halt dann gesagt, was du haben willst. Und das Interessante ist, dass also in diesem Boleskine-Haus hier Tapisserien waren, auf denen so, ja, wie soll ich sagen, Seeungeheuer oder Seemonster dann zu sehen waren. Ich fand die Analogie eigentlich ganz interessant und das, was wir auch im letzten Vorgespräch, also heute vor 30 Minuten oder so besprochen haben, das mit den Ritualen, also es gibt ein Ritual, das der Crowley da wohl angewandt hat, das ist das sogenannte Abre-Melin-Ritual. Und das hatte er, also dazu muss man wissen, Aleister Crowley hielt sich für eine Inkarnation von John Dee. Und dieser John Dee, das war also praktisch dann ein Magier. Ich habe John Dee übrigens sogar...
War es nicht ein Mitarbeiter von John Dee? War es John Dee oder war es nicht?
John Dee ist aus dem 16. Jahrhundert.
Ja, also aber war Crowley, hält er sich nicht für einen Mitarbeiter von John Dee? Ich habe aber jetzt leider seinen Namen nicht parat, aber ist eher Detail, ist ja wurscht.
Ja, Ich sehe. Also, ich habe mir das so notiert, dass der Crowley eben halt eine Inkarnation von diesem John Lee ist. Also, es kann aber auch irgendein Zuträger eben mal dann.
Kommt mir vor, habe ich letztens mich auch irgendwo gelesen, aber wie gesagt, ist jetzt nicht so wesentlich.
Ja. Ja, und in interessanter Weise war da eben halt dann auch diese Geschichte da mit diesem Abramelina-Ritual. Also von diesem John Dee eben halt dann übernommen hatte, weil John Dee war ja dann auch selber ja auch Magier und ich habe ja auch einen Beitrag dann und Alchemist. Ich habe ja auch einen Beitrag über ihn ja auch bei mir auf dem Blog verfasst. Da ging es dann allerdings um eine andere Sache, um die Zauberspiegel und die ja fast schon technischen Geschichten, die er da mit dabei hatte, die ganze Geschichte dann eben halt dann etwas merkwürdig machen.
Ja. Ja, also das Loch. Diese ganze Gegend scheint so ein bisschen aufgeladen zu sein und deine Vermutungen gehen ja auch jetzt, also sehr viele vermuten da jetzt halt eine kryptozoologische Ursache für Nessie, eben du hast den Plesiosaurier schon angesprochen. Ich kann es nicht beurteilen, du hast jetzt schon wieder ein paar recht gute Argumente gebracht, die vielleicht dagegen sprechen. Vielleicht ist auch die Größe nicht wirklich ausreichend. Ist halt die Frage, wie lang dieses Tier, wenn es denn jetzt ein Tier aus Fleisch und Blut ist, da drinnen schon lebt, ne? Weil du hast ja auch quasi das Inzuchtproblem angesprochen. Also das wäre ja dann schon ziemlich alt.
Also, ja, ich kann mal ganz kurz auf die Geschichte vielleicht mal eingehen, also was da eigentlich berichtet wird, ja. Also ich meine, da gibt es ja über die verschiedensten Ansichten, wobei ich persönlich da ein bisschen weiter zurückgehen will. Es ist so, ich lese gerade ein Buch von einem Peter Ellis, da geht es um keltische Mythen und Legenden, das ist also ein richtiger Schmöker mit 600 Seiten und da wird das Ganze eigentlich dann recht gut erklärt. Und zwar ist es so, dass Nessie an sich ist also weniger ein Plesiosaurier, sondern eher ein Ach-Ischgia. Und dieses Ach-Ischgia ist ein Wasserpferd, also praktisch aus der keltischen Mythologie. Ergibt sich daraus, es ist eine Art Formwandler, ja, also die Geschichten sowohl in Europa als auch dann eben halt in Nordamerika, Afrika, Asien, haben ja bei diesen ganzen Kryptiden, die wir heute ja für Lebewesen halten, die man irgendwo dann erhaschen kann oder fotografieren kann oder einfangen kann, da ist es halt so, dass in den alten Überlieferungen halt davon die Rede ist, dass das Wesen sind, die dann ihre Gestalt verändern können, wobei natürlich über die eigentliche Natur dieser Entitäten relativ wenig bekannt ist. In der Regel, dieses Ach-Ischgia ist ein sogenanntes, wenn man es also übersetzt aus dem Gälischen, Wasserpferd, das die Angewohnheit hat, müde Wanderer eben mal halt dann aufsatteln oder aufspringen zu lassen und die dann eben mal halt dann also ins Wasser führt, wo sie dann sterben. Und es gibt auch ein paar zeitgenössische Berichte. Ich habe mich da mal auf YouTube mal umgesehen. Da hat sich tatsächlich noch ein Zeugenbericht dann eben halt dann auch gefunden, der so aus den 20er Jahren stand, wo dann eben halt dann ein kleiner Junge eben halt ein weißes Pferd gesehen hat und er blieb also regelrecht dran kleben und wurde dann von dem Pferd dann also dann ins Wasser gezogen. Und der Gedanke an sich ist eben halt, dass diese Formwandler nicht nur Landtiere eben halt dann imitieren kann. Wir haben ja in der Region ja jede Menge verschiedenste Entitäten. Du hast ja das dann mit dem merkwürdigen Frosch ja schon angesprochen, der da ja bei einer Tauchfahrt um 1880, glaube ich, war ich, als da bei Fort Augustus da eben halt dann ein Schiff gesunken ist. Da ist dann eben halt ein Taucher aktiv gewesen, der dann eben mal dann diesen Frosch gesehen hat. Und da gibt es ja dann eben mal dann alle möglichen Entitäten. Ein anderer Name ist eben mal vielleicht etwas bekannter, aber auch entsprechend jünger. Das ist Kelpie. Das stammt vom gälischen Kalpa, heißt so viel wie Ferse. Und die ersten Berichte, die so Einzug in Chroniken gehalten haben, das war von Columban. Das ist war ein irischer Missionar, der heilige Columban von Iona. Das ist eine Insel der inneren Hybriden und Hebriden, nicht Hybriden, sondern der inneren Hebriden. Und Iona selber ist also ein absoluter Paraspot. Da habe ich also auch schon mal einen Artikel bei mir auf dem auf dem Blog verfasst. Und da war es eben mal dann so, dass Columban einen Schwimmer, der also im Flussnest, also jetzt nicht im See, sondern im Flussnest unterwegs war, da war ein Monster gerade dabei, den anzuknabbern, und der hat dann eben halt dann, ja, praktisch einen Bannspruch dann gesprochen, und das Wesen zog sich dann zurück. Und es geht ja kontinuierlich so über die Reihe. Wir hatten 1527, also wie gesagt, das sind nur Sachen, die dann in irgendeiner Form schriftlich fixiert waren, worden sind in irgendwelchen alten Quellen. Da sah ein Duncan Campbell ein Ungeheuer mit einem Gesellschaft eines Höllenhundes im 16. Jahrhundert, stieg also ein riesiges Tier aus dem aus Loch Ness und erschlug drei Männer. Dann 1650 wurde ja so eine schwimmende Insel berichtet, die dann aber auch dann unterging und eigentlich dann auch so an die heutigen Formen von Nessie dann erinnert. So, die Zeugen beschreiben, dass da so ein ungekipptes Boot eben halt mit dabei war. 1880 hatten wir dann diese Geschichte da mit Fort Augustus und dem Taucher und dem Frosch. Und es gibt dann auch noch ein Buch, das habe ich sogar bei mir.
Das ist dieser ziegengroße Frosch, der da gesehen wurde im Loch?
Ja, der war schon richtig groß. Also der hat, ich persönlich vermute, er hat es wahrscheinlich mit Nessie verwechselt, ja. Okay. Aber es muss wirklich ein Riesenteil gewesen sein, ja. Und dann würde es natürlich dann, ja gut, ich meine, wenn Nessie ein Formwandler ist, also ein Ach Ischgar, dann spielt es dann im Wesentlichen keine Rolle, welche Form genommen wird. Und ein Buch, das ich mir dann tatsächlich noch selber besorgt habe, das ist von einem Seton Gordon, A Highland Year. Der war also für knapp ein Jahr eben halt in den Highlands und hat dann eben halt dann auch immer wieder beschrieben, wie Einwohner, die da, mit denen er halt dann Kontakt hatte. Und da kam natürlich dann automatisch dann die Räder natürlich dann auf Loch Ness, und die haben ihm dann also dann ihre eigenen Begegnungen eben mal dann geschildert. Das heißt also, es begann weit vor 1931, als damals da die Straße da in Ufernähe da gebaut worden ist, die B852. Wir hatten dann auch noch andere Entitäten, also 1746 bei der Schlacht von Culloden. Da tauchte eben mal diese riesige Fledermaus auf, da mit den roten Augen, also eine Art Mothman, die dann da über dem Schlachtfeld da eben mal da herumgezog und herumflog. Und ja, eine Zeugin, die dann recht bekannt ist in der Welt, ist die Una McPherson, die da 1879, also es war, muss man sich jetzt so vorstellen, wie so klassisches viktorianisches Szenario. Sie und ihre Schwester waren begleitet dann vom Kindermädchen, befanden sich dann am Loch Ness, und plötzlich kam dann aus dem Wasser so eine bizarre Mischung aus Pferd und Aal. Also wie gesagt, es ist Messi an sich, ist sehr stark amorph. Also relativ selten, dass man da sagen kann, dass da irgendwie eine klare Form zu erkennen ist. Und die robbte dann auf die drei dann zu. Also es waren vier eigentlich, weil noch ein Bruder da mit dabei war. Die brachen natürlich dann in Panik aus, ja, liefen davon. Und nachdem die also dann aus der Sichtweite halt heraus waren, robbte dann dieses merkwürdige Wesen ja dann wieder zurück. Und der, wie heißt er nochmal, der Watson hat ja, der Roland Watson, der Nessie-Forscher, hat ja dann auch ein Buch geschrieben, in dem dann also über rund 38 Fälle die Rede war, in denen Nessie ja so das kalte Nass von Loch Ness dann verlassen hat und dann sich allerdings dann meistens dann auf der Straße dann getummelt hat. Ja, das ist halt dann eine etwas merkwürdige Eigenart vieler kryptider Wesen, dass sie dann also hier den Straßen die Straßen zu queren scheinen, und da war es dann eben halt dann auch so, dass dann ja diese amorphe Masse beobachtet worden ist, die mich dann irgendwo an den Lovecraft erinnert hat, als er dann so seine Monster dann beschrieben hat. Da waren dann also viele mit dabei, die sagen wir mal etwas merkwürdig da ausgesehen haben. Und der Ted Holliday hat sich ja der Forscher Ted Holliday, der Nessiologe, hat sich das Ganze mal angeguckt und meinte, dass, also es gab in der Vergangenheit mal ein Monster, das nannte sich Tuli Monstrum Gregarium, und dass es darauf zurückzuführen ist. Aber da haben wir halt natürlich die gleichen Probleme wie beim Plesiosaurier. Das heißt, du brauchst einfach eine entsprechende Anzahl von Exemplaren einer Spezies, um eben halt dann nicht über Wasser zu halten und am Leben zu bleiben. Das ist halt das Problem und dann an der Geschichte, die wir da haben in Loch Ness.
Also seit Jahrhunderten, kann man sagen, vielen Jahrhunderten, werden da Monster oder ungewöhnliche Wesen gesichtet. Und wie du ja auch in deinen vielen Artikeln, wie gesagt, die sind verlinkt, also das UFO-Skriptorium, quasi die Suche auf Stichwort Nessie habe ich da mit dem Beitrag verlinkt. Also es gibt da unzählige Erscheinungsformen. Also sehr oft wird es mit einem Riesenaal verglichen, dann eben gibt es diesen Plesiosaurus, dann gibt es Wesen, die sich ja auch am Land bewegen, etc. Und aus diesen ganzen Sichtungen schlau zu werden, das versuchen, oder das hast du versucht und das versuchen wir heute ein bisschen aufzuarbeiten.
Und ich muss da gar nicht mal so schlau werden. Also der Punkt ist eben mal, dass ich, sagen wir mal, die keltischen Überlieferungen oder, also bei mir ist halt generell so, dass ich also auch beim Bigfoot-Phänomen natürlich ja auf die ältesten Quellen dann zurückgehe. Ja, also bei den Bigfoot sind das halt die Amerindians und die sprechen da ja nicht von den biologischen Wesen, sondern also auch Bigfoot ist ein Formwandler, ja. Oder die haben so einzelne Seeschlangen, die dann eben halt dann auch da auftauchen. Auch das sind Formwandler. Also die haben ja nie behauptet, dass das hier wirklich reale Lebewesen sind, ja. Das ist halt dann im Wesentlichen sind die modernen Forscher, die davon ausgehen, dass da eben halt Nessie halt ein Plesiosaurier ist, der da schon seit tausenden von Jahren lebt. Und man darf natürlich dann nicht vergessen, es geht ja zurück auf die alte Keltenzeit. Und da ist halt so, dass da eben halt dann so Steinritzzeichnungen existieren, auch dann im Bereich der Highlands, wo dann eben halt dann, ja, eine vermeintliche Wasserfläche zu sehen ist, wo du dann also entweder da diese klassischen Buckel dann siehst oder halt dann diesen langgestreckten Hals oder was auch immer das sein mag. Und man kann also schon davon ausgehen, dass das also wirklich auf alte keltische Zeiten dann also auch zurückgeht. Also das Erstaunliche ist eben, ich habe ja vor kurzem ein Buch über Alpensagen, ja, meine Rezension unterzogen, habe ja drei Artikel drüber geschrieben. Und da war es tatsächlich auch so, dass sogar der Schwerpunkt war ja Tirol, dass sogar in Tirol, was ja jetzt nicht unbedingt aquatisch ist, so dieses Konzept von diesen Pferden, die da gefährlich sind, dann eben auch auftaucht. Ja, das heißt, also die treiben einen dann, also wenn man da eben mal dann aufsitzt oder meint, man könnte das Pferd dann stehlen, dann bleibt man dann eben also irgendwie dann haften, kann sich dann also nicht von ihm lösen und wird dann also entweder gleich in den Himmel getragen oder in irgendeinen See gezogen. Ja, und das kennen wir auch so aus den alemannischen Sagen oder hier so rund um den Bodensee herum ist es relativ weit verbreitet. Ja, also das klassische Szenario ist eben halt irgendein Wanderer mit schmerzenden Füßen geht da vorbei und irgendein Pferd steht halt da und schaut ihn freundlich an und ja, der steigt dann auf und landet dann in irgendeinem See oder in einem Gewässer dann. Das ist dann sozusagen ja der Hintergrund des Ganzen.
Die können nie schwimmen, ah, interessant.
Die hängen ja an dem fest. Also du klebst ja richtig fest daneben, ja. Also da hilft dir das Schwimmen dann auch nichts, weil die sind natürlich dann so.
Also die Mythologie geht davon.
Die Mythologie geht davon aus, dass also so ein Wesen eben halt vier, fünf, sechs Mal stärker ist als ein Pferd. So ist dann die Überlieferung. Also das ist das, was die Kelten dann eben halt dann überliefert haben, was eigentlich dann keine Möglichkeit gibt, sich dann aus dem Ganzen da zurückzuziehen. Ne?
Um jetzt mal ein bisschen bei der biologischen Erklärungsschiene zu bleiben. Es läuft doch auch so ein Versuch, und ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Stadium der ist oder ob es vielleicht schon eingestellt wurde. Man hat ja versucht, so DNA-Analysen zu machen, ob man da irgendeine DNA findet mit so hochsensitiven, relativ neuen Methoden, die jetzt vielleicht Rückschlüsse ziehen lassen würde. Und ein gewisser Teil war da ja wirklich unbestimmt. Also man hat ja schon solche Analysen gemacht aus dem Wasser des Loch Ness. Wie das jetzt im Detail passiert, weiß ich nicht. Was gibt es dazu zu sagen?
Die werden wahrscheinlich, ich habe mal nachgesehen, was da so schwimmt, das sind Aale, also die haben auch tatsächlich das genetische Material von Aalen zutage gefördert, das hat mich jetzt nicht gewundert, es gibt Hechte, das wird wahrscheinlich dann die nächste Stufe sein oder die nächste Probe, es gibt Lachse, es gibt Forellen, das sind dann also sozusagen die, die Inside-Bewohner von Loch Ness und dann ansonsten gibt es dann eben halt dann alle möglichen Wasservögel und Otter, aber wie gesagt, das grundlegende Problem ist, Loch Ness ist halt ein geschlossenes Gewässer. Und also man kann vielleicht irgendwo in den Südstaaten irgendeinen exotischen Fisch oder Krokodil oder irgendwas Großes da aussetzen. Das ist ja gar kein Problem. Das wissen wir ja aus Florida, dass da ja alles Mögliche ja zwischenzeitlich rumläuft und sich heute auch am Leben halten kann, weil einfach die klimatischen Verhältnisse so sind. In den Everglades hast du Nahrung bis zum Abwinken und große Teile sind ja auch geschützt, also da kannst du dich dann rumtreiben bis zum geht nicht mehr, da kannst du ganze Generationen hochziehen. Das kannst du in Loch Ness halt einfach nicht machen, weil es gibt, wie gesagt, diesen Kaledonischen Kanal und das sind halt Staustufen, da kommst du nicht durch und eine ganze Spezies, das müssten ja da einige tausend Dinosaurier sein, da würde es dann um Loch Ness dann aber schon ein bisschen anders aussehen, ja. Da würden dann diese Leute, die da die Mutproben auf dem See machen, die würden dann eben halt dann nicht mehr zurückkommen, sondern da würdest du dann nur noch irgendwelche Einzelteile finden. Ja, also das ist halt das Problem eigentlich bei allen Kryptiden, ja. Das ist halt das Einzige, was ich halt mir vorstellen kann, ist, und das weiß man ja durch diverse Dokumentation, ist das so in den Weltmeeren, dass da sich da große Spezies entwickelt haben. Aber das ist halt das Gleiche wie in den, der Ted Holliday hat es ja auch beschrieben, da in den, er war ja auch in Irland, hat sich ja da unterhalten und da ist es tatsächlich auch so, auch geht dann auch aus den Überlieferungen oder auch aus stellenweise aus den Zeugenaussagen hervor, dass da eben halt dann auch diese Entitäten, die ja halt aussehen wie so eine Mischung aus Pferd und Aal, ja, weil die irischen Seen ja recht klein sind, die walzen von einem See halt in den anderen. Und du kannst schon mal vorkommen, dass du, wenn du dann nachts auf der Straße unterwegs bist, dass da halt irgendwie so ein komisches Ding da eben halt dann vorbeiläuft auf dem Weg in den nächsten See. Ja. Und das Paradoxe ist, du hast in den USA künstlich erzeugte Seen. Ja. Es gibt diesen Pyramidensee da in Nevada. Ich habe ja einen Artikel drüber geschrieben. Ja. Da tauchte plötzlich so ein Seemonster auf. Ich glaube, die waren da irgendwie bei was war das, weiß nicht, welchem Wassersport die danach gegangen, Wasserski, ja genau, plötzlich versagte dann der Motor und dann schwammen die dann eben halt dann so nebeneinander her und ja, da tauchte dann plötzlich so eine grüne, ja, eine grüne Entität auf, die da eben halt, ja, wie soll ich sagen, sehr exig, sehr sehr nach Seeungeheuer aussah, ja, und die tauchte dann weg, schwamm wieder davon und dann sprang halt dann der Motor wieder an und das war dann auch...
Ja, und schon wieder der Motor, der ausgeht.
Das haben wir ja auch in Russland, haben wir ja das Gleiche, es gibt ja den See Lübünkür. Ich habe mir das sogar, es ist ein jakutisches Wort und ich habe also mir extra die Videos dazu angesehen, das wird wirklich so ausgesprochen, Lübünkür. Und da geht ja wirklich die Post ab. Also da haben sie dann eben halt dann auch so ein Seeungeheuer und das Problem ist nur, der See ist also ungefähr ein halbes Jahr eisbedeckt. Das, gut, ob das ein Problem ist jetzt für die Entität, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich nicht. Und die macht jede Menge Trouble und es war dann eben halt dann auch so, dass die da Angriffe hatten, dann, dass da eben halt Schiffe angegriffen worden sind, dass die also irgendeine gerammt hat. Und es soll dann also auch einen Bericht von den Jakuten gegeben haben, dass da wohl einer versucht, also eines dieser Wesen halt versucht hat, da ein Kind da ins Wasser zu ziehen und dann haben die dann auf das Wesen geschossen und einer von den russischen Forschern, der da auch mit dabei war, hat dann auch geschildert, dass er dann Probleme hatte, als eines dieser Wesen dann auftauchte, den Motor dann anzuwerfen und es war auch dann eine Forscherin, die dann auch wohl von so einer jakutischen Universität kam, die hat dann auch geschildert, dass die dann eben halt dann auch umfangreiche technische Probleme dann hatten, die auch da mit den ganzen Sonaranlagen dann zusammenhingen. Also es scheint so zu sein, dass da einfach gewisse weiß ich nicht, irgendwelche Wechselwirkungen zwischen den Seeungeheuern bestehen und zwischen der Technik. Wobei das bei Loch Ness ist ja noch ein bisschen schräger. Wir haben ja nicht nur die Bootsmotoren und Sonar, die ja da immer wieder dann irgendwelche Probleme machen. Wir haben ja, also was jetzt alleine an Presseberichten und an Buchpublikationen kommt, wir haben da diese großen schwarzen Hunde, die man ja da so... Phantomhunde, die ja auch, wie ich hier auch in Deutschland kenne, in Zentraleuropa, die da eben halt dann halbtransparent herumlaufen. Dann gibt es dann jede Menge Großkatzen um Loch Ness herum, ja, wo man sich natürlich dann auch fragt, wo kommen die jetzt her? Gut, ich meine, es kann natürlich sein, dass es exotische Haustiere sind, die einfach mal ausgekommen sind, ja. Irgendein Löwe, den man sich so zum Kuscheln dann gehalten hat, der ist dann mal ausgebüxt aus dem Fenster raus. Aber das Problem ist halt, man findet die halt nicht, ja. Und es gibt dann noch so weitere Phänomene. Ich hatte das eine ja schon mal auch in unserem Vorgespräch genannt. Ich nenne es einfach nur Splash. Das heißt, da sind wir jetzt wieder bei den Campern und Zeltern, also Leuten, die halt dann zelten und beziehungsweise dann mit dem Bötchen über Loch Ness unterwegs sind. Da ist halt so, dass dann rein von der Geräuschkulisse so sich anhört, als ob irgendwas Gewaltiges, irgendwas richtig Großes ins Wasser hineinstürzt, ja, also man sieht dann eben halt dann auch so diese Einschlagstelle, das Wasser spritzt halt hoch und so, und man weiß aber halt nicht, was es ist, es ist kein Flugzeug darüber und es wird dann also auch relativ häufig beschrieben. Evergreen, da muss ich wahrscheinlich nichts mehr dazu sagen, diese Lichtkugeln, diese UFOs. Dann hattest du doch mal dieses Interview mit dem Chris Marx wegen dieser Lichterscheinung.
Genau, also auf die ganzen Sachen möchte ich noch eingehen. Ich möchte jetzt nur kurz vorher diese starken Lichter, die auch, oder sehr hellen Lichter, die auch Chris Marx beschrieben hat. Jemand fragt, das Loch Ness ist doch kein geschlossenes Gewässer, es hat meines Wissens eine Verbindung zum Meer. Das hast du, glaube ich, nicht bestritten.
Ja, der Kaledonische Kanal. Nee, der Kaledonische Kanal.
Genau.
Du musst dir ja vorstellen, das sind ja Staustufen.
Genau, das sind Staustufen. Das heißt, das kann nicht vom Meer dort reinschwimmen und wieder raus. Also das muss wirklich...
Es muss warten. Es kann schon. Es fährt bis zur ersten Staustufe, wird dann angehoben, muss halt warten. Aber da wird natürlich dann die Bezahlung fällig. Wenn Nessie tatsächlich liquid ist und zahlen kann, ist es gar kein Problem. Da kommt es in die zweite Staustufe und da geht es dann halt dann kontinuierlich so weiter.
Ja, aber dann hätte man es wahrscheinlich schon dabei beobachtet, wie sich durch die Staustufen schlängelt.
Ja,
und eine andere Frage, die Rimski stellt, ist, was hältst du von der Theorie der Riesenschlange? Ich gehe mal davon aus, auch nicht so viel, oder?
Eine Riesenschlange. Also ich hatte jetzt neulich einen Bericht über eine Anaconda bei mir veröffentlicht. Also was heißt neulich, ist schon eine Weile her, aber wenn man bei mir auf dem Blog Anaconda eingibt, das war aber aus dem Amazonas. Und ich weiß nicht, also ich kenne mich mit Schlangen ja nun gar nicht aus. Wenn es eine Schlange gibt, die 10 bis 12 Meter groß ist und 4 Grad Wassertemperatur aushält und sich von Fischen ernährt, wäre das eine gute Lösung. Aber ich glaube, bei Schlangen, wenn ich daran denke an Schlangen und meine Zoobesuche, wie gesagt, ich bin der Laie, da waren die dann doch eher weniger bei den Eisbären oder bei den Pinguinen, sondern eher so in Arealen, die dann recht gut beheizt waren. Mhm. Ja, es ist halt, also ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Schlange gibt, die bei 4 Grad Wassertemperatur sich halten kann.
Keine Ahnung, Wasserschlangen, also kenne ich mich auch nicht aus, aber...
Ja, vielleicht ist ja irgendjemand aus dem Chat ja mal da und hat Lust, da mal nachzugucken, ob es irgendwelche Schlangen gibt, die bei 4 Grad und darunter dann noch aktiv sind, ja, also ich glaube es ja nicht, weil...
Sperber fragt jetzt auch, ob es unterirdische Verbindungen zum Meer gibt, wo man also nicht Maut oder Dings bezahlen muss, um dorthin zu...
Schwierig. Bis jetzt noch nicht gefunden. Mhm. Also es ist ja so, da gab es ja nicht nur diese Sonar-Geschichten, sondern die waren ja auch da mit dem U-Boot dann entsprechend unterwegs. Und das wäre eigentlich dann irgendwann mal aufgefallen. Und man kennt ja eigentlich dann auch die Geografie. Es gibt ja zahlreiche BBC-Sendungen. Also man kennt die Struktur von Loch Ness recht gut. Und zwar so gut, dass man sogar den, wie gesagt, bei diesen BBC-Dokumentationen ist es halt so, da siehst du halt Loch Ness ohne jedes Wasser. Ja, und da läuft dann der Moderator halt dann durch und sagt, hier ist diese eine Senke und hier müsste Nessie irgendwo sein. Also irgendwelche direkten Verbindungen scheint es da nicht zu geben. Wobei natürlich auch dann von der Entfernung her wäre es halt ein bisschen schwierig. Also man hat bis jetzt noch nichts entdeckt, ja.
Und ich meine, das ist halt, das spricht irgendwo schon ein bisschen gegen jetzt eine biologische oder sagen wir eine Erklärung, dass da ein Wesen aus Fleisch und Blut sich schlängelt, seit mindestens 90 Jahren in der Neuzeit gibt es da eben sehr viele Beobachtungen seit den 30er Jahren, seit da diese Straße gebaut wurde, die B, was auch immer.
582.
Und man konnte, aber irgendwann hätte man dann doch ja eigentlich eine dieses Viech da irgendwo festnageln können müssen, unter Anführungszeichen.
Ja, ja.
Und ist irgendwie nicht passiert. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es eben ganz viele so Earmarks, also so Begleitphänomene, die dann eher die Vermutung nahelegen, vielleicht handelt sich da doch um etwas anderes, das vielleicht mehr mit Kiel und Ford, Charles Ford zu tun hat, als mit Meeresbiologen. Eine Frage noch, weißt du von, um dem Ganzen vielleicht auf die Schliche zu kommen, könnte man ja vielleicht das Tool des Remote Viewings einsetzen. Kennst du Viewings, die auf Nessie gemacht wurden?
Ja, sogar über Stargate.
Aha. Oh.
Das war über Stargate. Also ich meine, das war McMonigal, der das wohl ausprobiert hat, und er meinte, das sei also eine Plesiosaurier-ähnliche Gestalt, die spurlos verschwinden und auftauchen konnte.
Okay. Also doch nicht ganz so Plesiosaurier.
Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob Joseph McMonigal ein Dinosauriologe ist oder wie weit er sich da rauskennt. Dass Nessie halt ein Plesiosaurier sein soll, wird immer wieder eben halt dann geschildert. Ich weiß nicht, wie das Jürgen da ausgegangen ist, aber es würde tatsächlich passen, weil wir haben nämlich bei dieser Sonargeschichte war es nämlich dann auch relativ häufig so, dass dann also die Objekte aufgetaucht sind und plötzlich weg waren. Ja. Das heißt, die waren dann weg und tauchten dann an anderer Stelle wieder auf. Also
das spricht gegen einen normalen Plesiosaurus, Saurier.
Nein, er hat ja auch gemeint, also er sieht aus wie einer. Also ich glaube, seine Interpretation war irgendwie der Geist eines Sauriers, womit er wahrscheinlich einfach nur sagen wollte, naja gut, er sieht halt aus wie ein Wasserbewohner, aber irgendwie so ein geisterhafter. Und das würde, glaube ich, dann recht gut ja auch dann auch auf diese Kelpies passen, auf diese ganzen Wasserpferde, die da eben dann durch die Gegend galoppieren und ähnliches. Das Problem ist also einfach, daran krankt die Kryptozoologie. Wir haben relativ kleine Gebiete, die oftmals ja auch dann entsprechend bevölkert sind und wo du halt viele Leute und viele Zeugen hast, also auf der amerikanische die Staaten da, wo Bigfoot halt sich herumtreibt, der Washington State oder Oregon, die sind ja nicht leer, ja, es ist halt, du brauchst halt irgendwie ein Biotop, wo du dich dann halt entwickeln kannst, und da sehe ich momentan eigentlich nur Gebiete in Afrika, also in Zaire, also oder Kongo, wie, je nachdem wie, also Kinshasa, also Zaire, Kinshasa, sehe ich als eine Möglichkeit, und Teile von Kamerun. Ja, also ich habe mir auch als Vorbereitung für die Sendung dann so ein paar Dokumentationen angesehen. Die meisten waren auf Französisch, aber zumindest hat man die Zeugen gesehen, und die haben dann eben halt also Skizzen angefertigt. Da könnte ich es mir durchaus vorstellen, weil das halt wirklich Gebiete sind, da kommt ja keiner hin. Ja, also da ist ja höchstens mal ein bisschen Guerilla, und der Normalbürger kommt da eigentlich dann kaum hin. Und es gibt dann eben halt dann also Fischer, die sich dann meistens dann eben halt dann da irgendwie dann vorwagen. Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass da wirklich biologische Kryptide sind, aber in Schottland, ich meine, wie gesagt, Loch Ness kenne ich, da hast du keine Dinosaurierpopulation, wie soll denn das funktionieren? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ne?
Ja, und du brauchst wirklich eine Population, ne? Weil sonst eben das nicht über so eine lange Zeit.
Ja, oder du hast halt einen Dinosaurier, der ewig lebt, ja, und da hat er alleine seine Runden. Ich meine, ich hab ja mal einen Kinderfilm gesehen, glaube ich, vor 2 Tagen, aber wieder vergessen, wie der heißt. Da legt Nessie halt immer wieder ein Ei und stirbt, und dann kommt halt ein neues Nessie und das legt dann wieder ein Ei, so in der
Form. Ja, wie wir wissen, also gut, dann müsste es quasi ein, wie sagt man da, ein Twitterwesen sein, das dann sich alleine das ausmachen kann.
Ja, klar, das ist halt dann auch noch ein Kinderfilm gewesen. Aber wenn man, gut, ich meine, da wird es natürlich dann schon schwierig, ja. Das Problem man muss natürlich dann schon sagen, also wir haben ja diese Sichtungen, ja. Also ich hatte es ja schon mal gesagt, ich habe die Fallkataloge, und da ist es halt so, dass sind dann eben halt dann immer wieder irgendwelche Dinge, die also aus dem Wasser rauskommen, die haben 2 Buckel, die haben 3 Buckel aus unmittelbarer Nähe, die sind auch fotografiert worden. Wir haben dann eben halt dann auch Formen, die sehen aus wie so ein umgedrehtes Boot, ja, die da entlang schwimmen und dann so plötzlich dann eben halt dann untertauchen. Und man darf ja natürlich nicht vergessen, der See hat ja nicht jetzt, das ist ja jetzt hier nicht der Bodensee, ja, sondern das sind ja nur 1,5 Kilometer. Das heißt, wenn du da auf der einen Seite stehst, kannst du auf die andere Seite gucken. Ja, also und vor allem, also wenn du da, vor allem gibt es ja dann eben halt auch nur alle möglichen Anhöhen und Hügel. Also du hast da wirklich den besten Ausblick und wenn da was Kleines schwimmt, also wie ein Otter oder sowas, ja, fällt das ja nicht weiter auf, ja. Oder irgendein Vogel oder irgendein Fisch, das spielt ja dann alles gar keine Rolle, sondern das, was die sehen, ist so groß, dass es eben halt also wirklich mit Bootsgröße und Ähnlichem verglichen wird. Nur diese vermeintlichen Boote, die tauchen dann eben halt dann ab. Ja, und das ist halt das ist eigentlich bizarre an der Geschichte. Ja. Also ich meine, wir haben ja jetzt schon 2022, haben wir ja schon 5 Sichtungen gehabt. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon erwähnt?
Nein.
Habe ich noch gar nicht erwähnt. Okay,
nein, also. Wir
hatten da insgesamt 5 Sichtungen gehabt, wobei natürlich also 2 ziemlich ähnlich waren, und zwar am 27. August, also jetzt vor relativ kurzer Zeit, und am 25. April. Man sah, das ist auch gefilmt worden, man sah, dass also irgendwas Großes, also bei dem einen Video sieht man, dass da eben mal dann also irgendwas tatsächlich dann im Wasser schwimmt und also so diese Kiellinie, diese V-förmige dann eben mal dann erzeugt. Bei der anderen war es eben mal so, dass diese Kiellinie nur da zu sehen war, und wir hatten dann auch unter anderem auch eine interessante Geschichte. Da habe ich aber den Roland Watson schon ein Mail geschickt. Da kam leider das Feedback bis jetzt noch nicht. Also bis 18 Uhr war noch kein Feedback da, und da geht es um eine Sichtung am 4. April. Also Sichtung indirekt, da gab es ein Sonarobjekt, also irgendwas, was von Sonar aufgenommen worden ist, von der Spirit of Loch Ness. Da war allerdings dann keine Größe angegeben, also man sah halt von einem Screenshot von dem Sonar, aber das hat mir dann im Wesentlichen da nicht viel gesagt. Ich habe, wie gesagt, den Roland Watson ja dann angeschrieben, mit dem hatte ich ja schon Kontakt. Und also bis jetzt ist die Antwort leider nicht gekommen. Mich würde interessieren, ja, Größe und Geschwindigkeit in Knoten. Und wir hatten dann im März dann eben halt auch wieder diesen Klassiker, dass da ein Besucher halt einen großen Stein sie gesehen hat, und er dachte halt wirklich, dass es ein Stein ist, dass da irgendwie irgendwas ist, und merkte dann, dass dieser Stein da so langsam unterging, und dann hat dann seine Kamera gezogen. Hat das. Leider sieht man von dem Stein nichts mehr, aber man sieht halt die aufgewirbelte Wasserfläche. Ja. Es ist halt so, dass dann die meisten da nicht schnell genug reagieren, weil sie denken halt, naja gut, das, was da rumschwimmt, das gehört irgendwie zum See oder ist, wie gesagt, irgendwie eine kleine Insel oder eine Anhöhe oder sowas, und merken dann eben mal dann relativ schnell, dass es dann so plötzlich dann verschwunden ist.
Ja, auch ähnlich wie bei UFO-Sichtungen. Ne? Das ist auch mal so schwierig, die dann
auf
Film festzuhalten. Camper berichten ja auch von, also um jetzt auch ein bisschen auf die Begleitphänomene auch zu kommen, Camper berichten da offenbar von sehr ungewöhnlichen nächtlichen Geräuschen zum Beispiel.
Ja, das sind wir jetzt, wie gesagt, das sind Begriffe, die ich jetzt geprägt habe, weil ich finde, die passen natürlich gut. Ich nenne das Ganze Walzen. Ja, es ist ja so, du kannst ja dann eben halt dann an einigen Stellen legal, an einigen Stellen illegal eben halt dann zelten. Die nehmen das dann also nicht so. Es ist jetzt also nicht so, dass da die Polizei dann vorfährt und dich dann abschleppt, nur weil du dann irgendwo da halt als junger Mensch da zelten willst, ja. Und die haben das wirklich geschildert, dass sie dann nachts aufgewacht sind, und die hatten also dann den Eindruck, dass da irgendwo ein Elefant durchs Unterholz rennt, zum einen durch die Erschütterung und durch die Schrittgeräusche, und zum anderen eben mal dadurch, dass was da eben mal dann an Unterholz und Ähnlichem da bricht und dann eben mal dann beiseite geschoben wird. Die haben dann natürlich dann auch gesehen, dass sie dann also Land gewinnen. Und ein anderes Phänomen, das da eben halt recht gerne geführt wird, aber ich glaube, das habe ich schon erwähnt, das mit diesem Splash, ja, als ob dann irgendwas Großes.
Genau, da also das ist jetzt nicht an Land, sondern das ist jetzt.
Sowohl hat auch. Also es gab sogar einen Bericht einmal, da war es so, dass dann Autofahrer, die haben dann eben halt dann, sind also dann stehen geblieben und haben sich den See angeguckt. Und dann war es so, dass sie dann also diesen Krach gehört haben, und für sie klang das also wirklich so, als ob da wirklich ein Auto von der Straße abgekommen wäre und in den See gefallen ist, und die haben dann die irische Polizei, wie komme ich denn jetzt da drauf? Die haben die Polizei angerufen, ne? Und die sind dann eben halt dann gleich los, haben den See durchsucht, da war aber nichts. Aber das war halt die Kombination aus Walzen und Splash, dass da also irgendwas dann eben durchs Unterholz dann durch ist und dann also mit richtig, also großer, schwerer Körper, also jetzt nicht irgendwie, dass ein Mensch irgendwie eine Arschbombe macht, sondern die sind dann eben halt dann also wirklich, als ob dann ein Auto da eben halt dann reinfährt und ein sehr schwerer Körper. Und dann spritzte dann das Wasser hoch, und dann haben die natürlich dann gedacht, dass da ein Unfall passiert ist.
Jemand schreibt auch, ich lese bzw. höre das zum ersten Mal, dass es keine Dinos gegeben haben soll. Ich weiß nicht, das haben wir jetzt, glaube ich, nicht gesagt. Vielleicht hat er das.
Ja, Dinos hat schon gegeben.
Ja, aber wir glauben halt. Ja, aber Nessie, glaubst du nicht, dass ein Überbleibsel der
Dinosaurier? Nein, also weil wie gesagt, das dafür ist Loch Ness ist zwar das größte Süßwasservorkommen in ganz Großbritannien, aber ich glaube nicht, dass da irgendein Saurier da lebt. Dinosaurier an sich hat schon gegeben, ja. Also stelle ich nicht in Abrede. Ich glaube nur halt nicht, dass ein Dinosaurier im Loch Ness dann zugange ist. Ja, vor allem also auch, wie gesagt, die einzelnen Formen, die sehen so bizarr aus. Also ich denke da an dieses merkwürdige Periskop. Ich habe also, wie gesagt, das ist meine Hausaufgabe für alle Zuhörer, die guten Willens sind, einfach mal zu recherchieren, welches Tier hat wahrscheinlich zum Artenholen, nehme ich jetzt mal an, fährt da eben mal dann so ein 2,50 Meter, 3 Meter Ding halt raus. Ja, das ist, ich weiß nicht. Also ich weiß, es gibt wohl irgendwelche Wale, die haben da wohl irgendwie so eine Spitze da vorne dran, ja. Aber solche Wale hat es da nicht. Und das sieht wirklich bizarr aus. Und wie gesagt, es gibt ja dann noch diese drei Aufnahmen da, die da gemacht worden sind von drei unabhängigen Zeugen. Und das sieht für mich aus wie ein Periskop. Ich kann mir nicht helfen. Also viele Teile von Nessie sehen eben halt dann sehr merkwürdig aus. Wir haben ja auch dieses von diesem Hooker Gray da besprochen, dieses Bild, das er ja 33 aufgenommen hat. Und das hat ja auch irgendwie so einen merkwürdigen, also sieht dann eben halt dann schon aus, als ob da irgendwie so eine Art Flosse ist oder sowas, aber er schwebt halt über dem Wasser, ja. Das sieht halt auch alles sehr merkwürdig aus. Ja,
das Ganze ist sehr merkwürdig. Zum Beispiel ein anderes Begleitphänomen, das du auch schon kurz erwähnt hast, auf das wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr eingehen sollten, sind Lichtkugeln. Hm? Wie spielen die da rein?
Die Lichtkugeln, das ist, da gibt es verschiedenste Szenarien, die da eben halt stattfinden. Das eine war eben halt auch wieder mit dieser klassischen Geschichte, also die rudern raus und dann sehen sie halt dann also nichts von dem, kommt halt nichts aus dem Wasser raus, sondern fliegen dann eben halt dann Lichtkugeln an, umkreisen die und fliegen dann also wieder an die Küste, also an den an Land wieder zurück. Das ist halt dann so ein Klassiker. Es gibt übrigens ja auch ein anderes Gewässer, das nennt sich Loch Morar. Und da ist dann eben halt genau das Gleiche, also gibt es auch ein Seeungeheuer, wobei das da aber wohl noch etwas stranger, nein, nicht Mora, sondern Morak, das Ungeheuer heißt Mora, das sich dort befinden soll, und das ist die gleiche Kombination, Seeungeheuer, Lichtkugeln, andere Lichtkugeln steigen da also entweder aus dem Wasser aus oder dringen dann oder fliegen auf der Wasseroberfläche herum, verschwinden dort eben halt dann wieder, oder wir haben dann die klassischen Zelter oder praktisch Leute, die da mit Wohnwagen eben mal dann stehen, die dann nachts angeleuchtet werden, wo sie halt merken, dass irgendjemand da draußen steht, vermuten, dass da jemand eine Taschenlampe da reinhält, und machen dann das Fenster auf und sehen dann eben mal eine Lichtkugel, die dann da abzieht. Weil also diese Lichtkugeln selber, das kennen wir ja auch aus dem aus dem deutschen Raum oder das, was wir da untersuchen hier in Bayern, die sind ja immer ausgesprochen neugierig. Ja? Das heißt also, sobald irgendeine Veränderung ist, sobald irgendwas Neues ist, ja, irgendein Zelt, das da vorher nicht da war, oder ein Wohnwagen oder irgendwelche Leute auf dem Schiffchen, da fliegen dann diese Lichtkugeln dann eben mal dann ran, umkreisen die, schauen die sich dann genauer an und fliegen dann halt dann wieder davon. Aber das ist halt bei den irischen Seen, das ist ganz ähnlich. Der Ted Holiday, ich habe den ja schon mal erwähnt, das ist ja eigentlich ein Autor, der sich ja mit Fischen beschäftigt hat, hat mehrere Bücher dann also zu der Thematik verfasst, und er war ja dann in Schottland, in Wales, in England, in Irland und hat sich da mit den Leuten dann da unterhalten, mit den lokalen Forschern. Und die haben halt genau das gleiche Problem. Also die haben auch, was heißt Problem, also die gleichen Erscheinungen halt. Ja. Nur in Irland ist halt so, dass da eben halt dann auch aus dem Meer diese Erscheinungen dann berichtet werden, die dann eben halt aus dem Meer herauskommen. Und da oftmals ja auch irgendwelche Steinsetzungen da eine Rolle spielen. Und das erkennen wir ja übrigens wenig, aber nur ganz kurz. Wir hatten ja so eine UFO-Welle da 1977 in Wales, und da war es so, dass dann bestimmte Punkte auf der Landkarte dann eben halt dann also praktisch da dann, wo Kontakte dann stattgefunden haben, wo die Dinge dann gesehen worden sind. Und das Interessante war, dass also wenn diese Landeorte dann eben halt eine Strecke gebildet haben, und auf diesen standen dann alle möglichen Menhire und Steinsetzungen und alles Mögliche drauf. Und das alles ergab dann immer schön parallel verlaufende Linien, ja. Also so Leylines oder ja, die Orthotonie, wie man das da so nennt, wenn du so alles da strax geradeaus durchgeht. Also es ist ja fulminante Kombination an Erscheinungen. Und ich hatte ja die bei den historischen Berichten ja auch schon erwähnt, so diese Kombination aus Drache und Höllenhund. Also es ist halt so, dass diese Phänomene sich dann eben halt dann also praktisch ja in verschiedensten Formen dann zeigen können. Und das findet dann eben halt bei Loch Ness statt, ja, weil natürlich die Schilderung haben ja jetzt nichts mit der netten, hübschen Nessie-Form zu tun, wie wir das in den Andenkenläden da finden, ja, wo der Nessie noch so ein kariertes Mützchen da hat.
Und irgendwie ja, so habe ich einmal fotografiert, Monster-Café war ich auch, als ich glaube in Inverness ist das oder irgendwo in irgendeinem Ort. Ja, genau, also das hast du auch schon erwähnt, diese Phänomene, die eher an zum Beispiel das klassische UFO-Phänomen erinnern, wenn also diese Motoren ausgehen, also in dem Fall nehme ich an Schiffsmotoren, das ist ja auch höchst seltsam. Und das passiert dann auch, wenn Nessie auftaucht, also, oder?
Das ist unabhängig davon. Also das ist wirklich unabhängig davon. Der Ted Holliday hat erwähnt, dass die Kameras dann nicht funktionieren. Also er hatte sehr viele Fälle eben halt dann gehabt, also wo er selber eben halt, also er hat ja auch war ja auch Feldforscher. Und er hat es ja dann geschildert, dass er da mit seiner Kamera steht und die funktionierte plötzlich nicht, ja. Also das waren ja die alten Kameras, war keine Digitalkamera. Und die, da kam plötzlich absolut gar nichts. Das Interessanteste war übrigens eine Aussage von diesem Adrian Schein. Das ist ein Skeptiker, ja. Also das ist so, der beschäftigt sich sein ganzes Leben lang mit Loch Ness, verbringt er die meiste Zeit, ist aber in der grundlegenden Ansicht, dass Nessie nicht existiert. Wobei ich mich natürlich frage, wieso verschwendet er seine ganze Lebenszeit dort? Und die Interviews mit dem Adrian Schein sind da recht interessant, weil der war ja auch mal mit so einer Tauchglocke unten und hat dann immer wieder geklagt darüber, dass also da die dann immer wieder abbrechen mussten, weil es dann mit dieser Tauchglocke eben halt irgendwie nicht funktioniert hat. Da waren also technische Probleme. Die haben das also an anderer Stelle schon mal probiert, ja, also da, wo diese Tauchglocke halt herkam, aus England oder so, haben die das dann in den örtlichen Gewässern halt dann ausprobiert. Da hat es am besten funktioniert, ja. Tunkt die Sache in Loch Ness und schon funktioniert es nicht. Das fand ich dann eigentlich dann ganz witzig. Und er hat eben halt dann ja auch von diesen Sonarexpeditionen, also man muss ja sagen, es gibt also die Skeptiker, die ja auch solche Sonarexpeditionen dann durchführen, um halt zu beweisen, dass da nichts ist. Und da gibt es natürlich dann auch die ja Nessiologen, die dann ja gerade das Gegenteil beweisen wollen, dass da irgendwas schwimmt. Und ja, da war es eben halt dann so, dass bei beiden Fraktionen hier diese Probleme aufgetaucht sind. Janet und Colin Board haben ja auch schon darüber berichtet, ja, in ihren Büchern. Also das sind ja zwei britische Fortianer, bei denen ich mir immer noch nicht im Klaren bin, ob die eigentlich noch leben oder nicht. Müsste nochmal googeln, aber von denen meine ich, habe ich alle Bücher und da taucht das Element halt auch immer wieder auf, ja, dass die dann eben da auch bei diesen verschiedenen Veranstaltungen sich da mit den Leuten dann unterhalten haben. Das heißt, auf der einen Seite haben sie halt die Skeptiker und auf der anderen Seite haben sie dann die Befürworter, also die klassischen Kryptozoologen, die halt meinen, dass da irgendwas Lebendiges sich da drin befindet, also halt ein richtiges Tier. Und die berichten halt beide unisono von technischen Problemen, die da eben mal halt dann auftauchen. Finde ich dann eigentlich ganz witzig.
Ja, ist wirklich seltsam. Und auch, du hast es auch schon erwähnt, aber ein anderes Phänomen, das zum Beispiel Chris Marx von der Skinwalker Ranch, nicht nur er, also auch andere von der Skinwalker Ranch berichten und das da in Utah ja oft auch zu starken gesundheitlichen Problemen führt bei Menschen, die diesen extrem starken Lichtern ausgesetzt sind, ja, wo man sogar die Hand vor Augen halten kann und man sieht also seine Knochen dadurch, also fast wie ein Röntgenstrahl so quasi. Also das ist natürlich schon ein Licht.
Da muss ich, die Chance will ich nutzen, weil das natürlich dann so anklang, als sei das jetzt hier Technologie. Das ist ein uralter Hut. Also von Shuttleworth, wir hatten das über Warminster, da diese englische Stadt haben wir ja schon mal bei einer der letzten Sendungen ja schon mal uns unterhalten. Bei Warminster gab es genau die gleichen Effekte, ja, aber die haben dieses merkwürdige Himmelsdröhnen gehabt, diese Entitäten, dann diese Kuriositäten da mit den Tieren, die dann also plötzlich dann also eine ganze Herde von Kühen stand da also plötzlich in einem abgesperrten Wald drin und ähnliches. Und da waren diese Lichtblitze eben mal dann auch aktiv. Wir erkennen das auch aus dieser Mottenmann-Geschichte, ja, also da Point Pleasant. was da der John Keel untersucht hat, das war auch ein absoluter Evergreen. Ja, diese Lichtblitze sind eigentlich, das geht ja lange in die Geschichte zurück, und das Gleiche hast du eben halt dann auch in Loch Ness. Das heißt also, dass dann, wenn irgendwelche Forschungsvorhaben da sind oder dann die Leute da eben halt dann vor Ort sind, dass dann sie plötzlich geblendet werden, ja. Und das ist ein Teil dieses Phänomens und hat eigentlich gar nichts mit Technik zu tun. Ich meine, wer sollte so eine Technik in Loch Ness?
Also ich habe jetzt nicht gemeint, dass das Technik ist. Ich meine, das ist ein
Phänomen. Ja, der Chris Marx hat gemeint, dass es Technik ist, und da wollte ich natürlich dann gleich mal da erwähnen, dass das in der sozusagen in bei der fortianischen im Fortian, in der fortianischen Welt nur ist ein alter Hut, ja, das ist Bestandteil wie diese merkwürdigen Geräusche da in der Atmosphäre oder sonst irgendwie merkwürdiges Zeug, ja, das ist ein integraler Bestandteil dieses Phänomens. Das zeigt sich halt so, die Götter wissen wieso, welchen Sinn diese merkwürdigen Lichter haben, aber sie sind eben mal so gleißend, so grell. Also wenn du dann die Hand davor hältst, siehst du die Knochen durch. Das ist halt, ich weiß gar nicht, wie oft ich das bei mir in meinen Rezensionen oder in meinen Büchern, also was heißt in meinen Büchern, die ich gelesen habe, schon Erwähnung gefunden hat. Ja.
Ja. Dreht auch dort aus. Aber du sagst auch eher unabhängig von Sichtungen des Ungeheuers, sondern...
Das ist unabhängig von den Sichtungen des Ungeheuers. Das heißt also, du hast praktisch dann mehrere Paraphänomene auf einem relativ kleinen Gebiet.
Full Spectrum High Strangeness.
Ja, ich nenne das bei mir Full Spectrum High Strangeness. Ja, genau. Richtig. Ja, es ist halt so das gesamte, sozusagen alles, was wir, wo die klassische Denke der Phänomenologen dann halt hingeht, dass das alles so separate Einzelfänomene sind, findest du in Loch Ness, da findest du alles, ja. Und das ist auch übrigens ja ganz interessant, dass dann die ersten Erfahrungen dann auch relativ kurz kommen. Es ist dann auch so, dass dann Leute ans Loch Ness gezogen sind, die haben damit gar keinen Bezug, ja. Die kommen aus der Hotellerie und der ist halt dann in London, und in London ist er eben halt dann also gestresst, weil da einfach zu viel Traffic ist, ja. Und dann hat er Herzprobleme, und ich habe da so einige der Dokumentationen ja auch bei mir auf dem Blog ja jetzt in der letzten Zeit veröffentlicht, und das sind halt Leute, die wollen eben halt dann raus aufs Land und ein bisschen eine ruhige Kugel schieben, ja. Und der ist halt aus der Hotellerie, und dann steht er halt dann irgendwann mal so am Parkplatz, da gibt es ja dann eine Hotelanlage, die hat einen Parkplatz, und da kannst du dann Loch Ness dann eben halt übersehen, und der raucht dann, und plötzlich taucht da so ein Ding aus. Ich meine, das ist ein Engländer, der hat mit keltischer Mythologie nichts am Hut, der hat vielleicht auch mit den Schotten nichts am Hut, weiß man nicht. Und plötzlich sieht er eben mal dann so einen Buckel aus dem Wasser ragen, ja, und fragt sich zuerst, was das ist, ja, und dann flitzt das Ding dann eben mal dann vorbei oder taucht dann unter, und er geht dann also zu seiner Chefin und sagt, was war das? Was war denn das, ja? Ist da irgendwie, übt da die britische Marine mit irgendwelchen U-Booten? Nee, macht sie nicht. Das war mit hoher Wahrscheinlichkeit Nessie. Und solche Zeugen hast du halt dann immer wieder, ja? Also ich meine, es ist heute so, da haben ja viele Leute Homeoffice, und da kannst du hinfahren, wohin du willst, ja? Und so ganz ähnlich wie die Leute jetzt in Kalifornien, aus Kalifornien rausgehen, weil es halt einfach zu teuer ist, ziehen sie halt aus London halt alle raus, weil die Mieten da, die kannst du nicht bezahlen, ja? Dagegen ist München ja Billigbehausung, ja? Im Vergleich zu dem. Und die ziehen da jetzt eben mal dann alle nach Schottland, und viele eben mal dann, die dann beruflich dann auch in irgendeiner Form mit dem Tourismus zu tun haben, da raufen werden also Zeugen. Das ist ganz interessant, das dann zu sehen.
Ne? Ja, das Interessante ist, immer wieder wird diese Beobachtung gemacht, also irgendwas ist da, aber wie viele andere Phänomene eben auch, scheint Nessie elusive, also unerreichbar, schwer fassbar zu sein. Ja, also, und generell, das findet man eben bei Charles Fort und John Keel immer wieder, also all diese Phänomene, die sie beschreiben, haben diese Eigenschaften, und das ist wirklich spannend. Du hast auch mal geschrieben oder gesagt, also dass Loch Ness ein Fensterort sei, also quasi ein Ort, wo...
Ja, ich würde gerne insistieren.
Bitte.
Ich würde gerne insistieren. Also es ist jetzt tatsächlich so, ich habe jetzt hier... bei dieser Loch Ness-Geschichte, es ist tatsächlich so, es ist ein Phänomen, das kommt und geht, aber in der Zeit, in der es da ist, ja, wird es registriert. Ich hatte das mal, ich weiß gar nicht, das war bei unserem ersten oder zweiten Vorgespräch, ja schon mal erwähnt, es gibt ja diesen Robert Rhines, das ist ein glaube, das sind Amerikaner, etwas reicher, der dann eben mal seit 1965 da eine ganze Reihe von Expeditionen dann durchgeführt hat. Aber ich glaube, das habe ich schon erzählt, oder? Mit dem, mit dieser Spezial-Unterwasserkamera und diesen stroboskopischen Lichtern. Ich glaube, das habe ich schon erzählt, ja, wo die dann diese Flosse aufgenommen haben, da am 8. August 1972.
Okay, also ich kann mich jetzt an eine Taucherglocke.
Aber ich kann es nochmal, also ich meine, wenn es halt schneidet es dann halt raus.
Geschnitten also, wird nichts, ne?
Geschnitten wird nichts, dann kriegen die das jetzt halt das zweite Mal gesagt. Es war so, dass die bei dieser Expedition waren dann zwei Schiffe mit dabei und da war dann eben halt ein normales Sonar mit dabei und einer von den Technikern hat dann was ganz Besonderes gemacht. Das war dann eben eine Unterwasserkamera, die mit stroboskopischen Lichtern gearbeitet hat. Und das ganze Ding war dann eben mal dann also so ausgefeilt, dass also dieses Massachusetts Institute of Technology da sogar ein, die haben ja so eine Hauspostille, wo die dann über neue Entwicklungen dann eben mal dann berichten. Die haben da sogar einen Artikel drüber gemacht. Und es war dann ganz erstaunlich und bei einer von diesen Expeditionen, das war wie gesagt 8. August 72, war es so, dass die gegen 1 Uhr morgens einen Erstkontakt hatten. Das heißt also, dass dann zwei große Objekte um die Schiffe sich herum befanden. Ja, also unter den Schiffen, nicht um die Schiffe, sondern unter den Schiffen. Und die hatten dann also beobachtet, dass dann eben halt also Fische von der Wasseroberfläche her kamen. Ja, die sprangen dann eben halt dann also aus dem Wasser raus und dann weiter ist halt klassisches Verhalten, wenn ein Predator da in der Nähe ist und der Fisch will dann irgendwie entkommen, springt halt dann über die Oberfläche und versucht so dann die Route da etwas zu ändern und die hatten einen zweiten Sonarkontakt und hatten da auch dann gleichzeitig dann, wie gesagt, diese Kamera dann aktiviert und die hatte dann also tatsächlich etwas aufgenommen, das ja aussieht wie eine Flosse, kann man nicht anders sagen. Und diese Flosse hatte also eine Größe von 1,80 Meter. Und die Objekte, die sich dann eben halt dann also unter dem Schiff befanden, die waren nur 30 Fuß unter Wasser. Ja, das ist dann relativ wenig. Und der zweite Kontakt fand ein paar Jahre später statt. Das war 1975, also am 29. August 1975, also wieder das gleiche Szenario. Die waren dann also mit zwei Schiffen dabei, da war dann Sonar, die hatten Sonarkontakt und da war auch eben halt dann diese Unterwasserkamera mit dabei, also auch mit diesen Lichtverhältnissen. Und diese Kamera machte eben halt dann alle 75 Sekunden ein Bild. Und unter anderem war dort eben halt dann, also neben Aalen und normalen Wassertieren, war da auch eine Gestalt mit dabei, die hatte dann tatsächlich auch Flossen, relativ langen Hals, sah so ein bisschen tatsächlich plesiosauriermäßig aus. Und ich muss mal kurz nachschauen, wie groß. Ja, die Körpergröße wurde mit etwa 20 Fuß angegeben und die Distanz zwischen Kamera und dem Wesen waren 25 Fuß, also viel ist es nicht.
Ja. Nein, nicht wirklich.
Also nicht wirklich. Und man kann auf jeden Fall eben mal dann sagen, also es ist tatsächlich etwas da, was dann auch von Sonar aufgenommen werden kann, beziehungsweise auch fotografiert werden kann. Und es gab auch eine weitere Geschichte, die war dann bereits 1954, also kann man mal sehen, wie weit es dann zurückgeht. Da wurde eines von diesen Sonarbooten, also es war Dezember 54, die Rival 3, ist dann also verfolgt worden, über 2500 Fuß. Das heißt, irgendein großes, ungefähr so groß wie das Boot, so groß wie die Rival, war da auf einer Höhe, also in der Tiefe von etwa 480 Fuß. Und hat die dann eben halt dann entsprechend verfolgt. Und es gab dann noch eine weitere Untersuchung in den 60er Jahren von der Uni Birmingham. Da war es so, dass dann eben halt ein 6 Meter großes Wesen dann erfasst worden ist. Ja. Und das Erstaunliche ist, es gab auch 76, das abermals wieder mittels der Sonar, aber zwischenzeitlich gibt es auch Aufnahmen davon, da fanden sich so Steinkreise in Loch Ness, einmal in der Tiefe von 30 Fuß und dann mit 6 Fuß. Und die größte Expedition gab es dann also im Oktober 87. Das war also dieses Deep Scan. Da waren also 24 Boote insgesamt beteiligt. Und die hatten dann ein großes Objekt in 600 Fuß. Es war also ein Einzelobjekt, also kein Schwarm. Und natürlich dann auch die Frage, was da für, wobei das natürlich dann also ungefähr wohl auch in Bootsgröße sich verhält, sich befunden haben muss. Also in der Regel werden da immer 10 bis 12 Meter angegeben. Ja, und das ist also ein kompakter Körper, weil also diese Körper sind dann auch in relativer Bootsnähe. Also es ist jetzt nicht so, dass die dann am anderen Ende von Loch Ness sind, ja, sondern die befinden sich dann eben halt dann auch, die werden, also ob das jetzt Zufall ist oder ob die da jetzt anschwimmen, ja, ist eine gute Frage, aber die befinden sich dann in relativer Nähe und können dann eben halt dann auch erfasst werden. Und man kann dann auch wirklich sehen, dass es ein Einzelkörper ist und kein Fischwarm.
Aber das ist irgendwie das Seltsame. Also es gibt dann immer wieder auch ich sage jetzt mal, wissenschaftliche Untersuchungen, wo also ganz nüchtern mit Sonar und ähnlichen Dingen gearbeitet wird und wo man einfach immer wieder feststellt, ja, da ist irgendwas, aber wir wissen nicht was. Und dann manchmal sieht man es und dann teilweise scheint es sogar an Land zu kommen. Oder aber man kann es nicht fassen. Das ist wirklich, wirklich spannend und interessant und irgendwie...
Ja, es ist halt mal da und es ist halt mal nicht da. Das, also ich persönlich habe da keine Probleme mit dem Gedanken.
Ja. Naja,
also, es ist halt da und dann ist halt wieder in einer anderen Sphäre oder in einer anderen Zone. Ja, es ist eben halt ein flüchtiges Phänomen und kann sich dann eben halt also da entsprechend bewegen. Aber das ist, wenn man sich da so mit keltischen Überlieferungen dann beschäftigt, ist es halt auch so, das ist nichts Neues für die. Ja. Das taucht halt auf, nimmt irgendeine Form an, macht was es machen muss, ja, weil natürlich da auch wieder die Frage nach Sinn oder Nichtsinn ist und dann marschiert es halt weiter irgendwo anders hin.
Ja, okay, ich meine, ich habe jetzt auch kein Problem damit, aber es ist trotzdem völlig seltsam. Und es ist ja Loch Ness, wie spricht man das eigentlich aus? Du bist ja quasi Halbschotte.
Nicht nur quasi, sondern also biologisch belegt. Ja, ja. Loch,
okay. Ja. Ist ja kein Einzelfall Loch Ness. Also es gibt da ja weltweit eigentlich, also auch in den USA, du hast sogar aber jetzt, glaube ich, ein Beispiel jetzt auch schon erwähnt, und zum Beispiel, ich habe da auch jemand, der in Norwegen gibt es da auch ein Beispiel. Ja. Moment, ich suche das da jetzt gerade, genau. Selma, ein schlangenähnliches Seeungeheuer, das im norwegischen See Seljordsvatn.
Kommt mir bekannt, wo ist es von meinem Blog?
Leben soll. Nein, das hat mir jemand geschickt unlängst, aber vielleicht hast du es in deinem Blog, glaube ich, auch einmal erwähnt, aber.
Ich habe irgendwie mit Norwegen habe ich auch was aufgeführt, ja.
Aber das klingt extrem ähnlich, wenn man sich das also durchliest, wie sich Selma verhält. Auch mit seltsamsten Begleitphänomenen und mit einer Geschichte zurückgehend bis weiß Gott was. Also Loch Ness und Nessie kein Einzelfenomen, genauso eben wie viele, viele andere Dinge, genauso wie Bigfoots oder eben Sichtungen von unidentifizierten Objekten etc.
Alles. Der Witz ist, dass dieses Wesen, dieses Ach-Ischka, manifestiert sich ja übrigens auch in der Form, die man also am ehesten noch mit einem Bigfoot vergleichen könnte. Das habe ich ja in dem Buch, ich habe ja schon gesagt, dass ich ja dieses Buch da jetzt momentan lese von Peter Ellis. Und da sind dann eben halt also von den Wesen die verschiedenen Formen dann eben halt dann beschrieben. Und da ist tatsächlich dann auch ein großer haariger Typ mit dabei. Ja, der kam mir dann schon irgendwie bekannt vor.
Ne? Ja, eben. Also, und dann kommen die ganzen anderen dazu, also wie eine große Familie, so wie, weiß nicht, so ein bisschen wie Walt Disney, ne? Also so Mickey Mouse und Goofy.
Ja, es sind aber immer die gleichen.
Bitte?
Es sind immer die gleichen. Also es ist tatsächlich so, dass du dann, also Bigfoot kennst du überall. Es gibt ja auch diesen Brit Squatch, also es gibt ja Bigfoot-Sichtungen, also Großbritannien ist ungefähr so groß wie die ehemalige BRD, also wie das ehemalige Westdeutschland, und du hast natürlich da also eine Breite von Kryptiden, die haben wir hier noch nicht mal annähernd, also wir haben hier ein paar Lichtkugeln und bei Kryptiden hier und da mal ein schwarzer Hund, aber das war's dann auch schon. Aber du hast ja in Großbritannien hast ja alles, du hast ja dann praktisch ja in jedem See sogar englische Seeungeheuer, habe ich gehört, soll es geben, und wie gesagt, diesen Brit Squatch und dann die schwarzen Hunde und dann die Katzen und dann haben sie dann auch noch diese Dogmen,
die
und das alles in dem kleinen Großbritannien, ja. Das ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Ne?
Auch im Rest der Welt kommen die alle vor, diese Figuren. Ne? Also so als ob die.
Ja, natürlich, klar. Ja, ja. Also, und mich wundert halt, dass es der Unterschied, dass wir hier in Deutschland gar nichts haben und ich weiß gar nicht, wann der letzte Bigfoot in Österreich aufgetaucht ist. Ja, und, ich weiß es nicht. Aber es ist halt schon erstaunlich, dass er, wie gesagt, Großbritannien da diese Fülle an und in Irland ist ja genau das Gleiche. Ja, das ist halt geografisch ist es ja jetzt auch nicht so weit entfernt, ja. Aber du hast eine völlig andere Struktur, ja. Das ist dann schon wirklich erstaunlich. Also man müsste halt wissen, wieso wir hier nicht die gleichen Phänomene, wieso wir im Bodensee kein Monster haben. Ja, das kann ja auch auftauchen und dann wieder verschwinden.
Schweinerei, ja, wirklich. Oder bei uns im Hemteich. Ja, der ist halt winzig, ja. Aber das Lustige ist ja, dass Ungeheuer auch in Seen, die eigentlich viel zu klein sind, also wo sie unmöglich.
Irland.
Ja. Irgendwie Nahrung finden, also wenn da jetzt 30 Meter, keine Ahnung, Hausnummer großes Viech lebt und das ist irgendwie so ein kleiner Pond, so ein kleiner Teich, ist ja eigentlich unmöglich.
Ja, also wie gesagt, die Iren erklären sich das dann eben halt dann auch so und man weiß es ja auch aus der, das geht ja ein bisschen die heutige Zeit, also es, mit Irland beschäftigen sich ja viele ja nicht, aber weil es da auch relativ wenig Literatur gibt, das, also ich habe ja schon mal versucht, mich da etwas in die Thematik einzulesen, vor allem also was die ganzen Seeungeheuer oder sowas anbetrifft, aber das ist dann relativ schwierig irgendwas zu finden, also es mag sein, dass es da Forscher gibt, aber die schreiben da keine Bücher, also über Irland ist es relativ schwierig, also man erfährt das immer in irgendeinem Podcast, also da war auch neulich mal wieder einer, der hat dann, ich weiß nicht, so ein britisches Format, da ging es eigentlich dann um die britischen Kryptiden, und da war aber Nigerer mit dabei, der sich dann mit diesen Seeungeheuern beschäftigte, und ich habe halt dann gefragt, ja, hast du mal ein Buch geschrieben? Nee, habe ich nicht gemacht. Und ich habe gefragt, ja, wieso nicht? Gibt es irgendwelche Bücher? Nö, nicht, dass ich wüsste. Das ist halt dann irgendwo so verzweifeln, ja. Da sitzt du dann da und möchtest eigentlich die Informationen haben. Und du kurioserweise, die einzigen Informationen über die irischen Seeungeheuer habe ich von Ted Holliday in seinem Dragon and Disc Buch. Ja, und es ist relativ schwierig, dann ranzukommen. Und die Webseiten, gut, findest du auch kaum irgendwas. Aber ich weiß es, aber die Forscher tauchen da schon auf. Ja. Nur die sind dann scheinbar irgendwie so, dass sie dann also zwar gerne darüber berichten, ja, aber dann nichts zu Papier bringen oder nichts Digitales dann eben halt. Also wer irgendwelche Informationen haben sollte über irische Seeungeheuer, vielleicht jemanden kennt aus Irland oder sowas, würde mich sehr freuen über einen Link.
Ja, würde mich ja wundern, wenn gerade in Irland das Phänomen nicht auftauchen sollte. Falls jemand.
Naja, aber es ist halt so klein. Ich meine, da schwimmt's ja einmal durch und dessen ungeachtet haben die da ihre eigene Sehung gehört.
Falls jemand Fragen stellen möchte, direkt, dann sehr gerne über die Skype-Leitung. Also einfach auf der Startseite findet sich der Link oder einfach auf Skype den User oder den Skype-Handle CropFM anrufen. Wenig überraschend. Und dann klingelt es bei mir und ihr könnt einfach selbst die Fragen stellen, auf die ich jetzt nicht komme. Es gibt, neben eben jetzt, um vielleicht wieder ein bisschen zurückzukommen zu den, zum Thema Seeungeheuer, also es gab da auch auf der Midnight Mansion letztens einen recht sehr interessanten Beitrag, wie ich fand, von einem Kapitän, der also auf der U-28 ein krokodilartiges Wesen im Ersten Weltkrieg beobachtet haben will, das auch keine einzelne Beobachtung war, also wo auch sehr viele.
Ja, es ist ja in die Luft geflogen.
Genau, da gab es eine Explosion und das Ding hat aus dem Wasser herausgeworfen. Gut, gibt es viele Dinge, die da jetzt ungeklärt sind, aber auch keine Einzelbeobachtung. Also ja, auch da gibt es viele weitere Beobachtungen. Und ja, es gibt sehr große Krokodile, aber so große dann doch wieder nicht. Das verschwimmt dann auch so ein bisschen. Also es gibt wahrscheinlich in den Meeren wirklich noch unzählige, zum Teil wahrscheinlich sehr große Tiere, die wir vielleicht auch wirklich noch nicht entdeckt haben, ne?
Das auf jeden Fall. Ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Also ich habe im russischen Fernsehen einen Beitrag gesehen. Da war dann eben halt ein ehemaliger U-Boot-Kommandant von der Pazifikflotte und der hat dann eben halt dann auch geschildert, dass er sein U-Boot angegriffen worden ist, aber jetzt nicht von irgendwelchen Torpedos oder sonst irgendwas, sondern er hat halt nur gemerkt, dass da irgendwas los ist und der Angriff währte eine Weile, also es waren irgendwelche Erschütterungen dann eben mal halt dann zu merken. Und als sie dann wieder, ich weiß gar nicht mehr, wo der Stützpunkt ist, als sie dann halt wieder zurückkamen, ja, und sich dann mal die Oberfläche angesehen haben, waren da so Kratzer und irgendjemand hat das Ding gekratzt und gebissen. Und so ein russisches Atom-U-Boot zu kratzen, zu beißen, da muss man natürlich dann schon eine gewisse Größe und eine gewisse Eigendynamik eben halt dann haben, um da anzugreifen. Ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also wie gesagt, bei der Berichterstattung gerade von Militärs, also ich muss ja sagen, dass die Dokumentationen früher der Amerikaner waren ja zu den Bereichen ja besser, aber zwischenzeitlich sind die Russen wesentlich besser geworden. Weil vor allem bei den Amerikanern kann ich nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt eine Dokumentation. Und wie nennt sich das andere? Mockumentary oder so? Wo du eine gespielte, fiktive Handlung hast. Bei den Amerikanern kann ich das da gar nicht mehr unterscheiden und dann immer dieses Hin und Her und dann diese irgendwelche Leute, die dann ein Erlebnis schildern und dann siehst du dann die Schauspieler mit großen Augen und die laufen dann hysterisch rum und schreien und sowas. Das kann ich mir schon gar nicht mehr anschauen. Da sind die Russen viel nüchterner. Die setzen da irgend so ein Militär hin und der erzählt hat, ja, ich war da Mat auf dem und dem Schiff und wir sind da entlang gefahren und dann sah ich dann also plötzlich dann irgendwie so ein Objekt, das war 50 Meter groß und schaute dann irgendwie so mit so einem Riesenauge da eben mal dann raus. Also die Russen sind da, sagen wir mal, sachlicher. Also man kann das dann wesentlich besser dann nachvollziehen. Aber von der, wie gesagt, Pazifikflotte hat er also relativ häufig Probleme wohl gehabt oder Begegnungen, weil die treiben sich da ja, also bis zur kalifornischen Küste treiben die sich da ja überall rum oder haben sich da überall rumgetrieben, Marianengraben, alles Mögliche und haben dann eben halt dann auch immer wieder irgendwelche Schilderungen dann gehabt, dass da irgendwelche Wesen oder bei der Nachtwache, dass die dann eben halt dann waren und dann irgendwelche Lichterscheinungen dann bemerkt haben, was so Biolumineszenz war, dass da eben halt dann also irgendwelche riesigen leuchtenden, müssen aber Tiere gewesen sein, die sich da eben halt dann rumgetrieben haben. Also die Russen haben da jede Menge, ich müsste mal gucken, ob da das nicht in Buchform irgendwas vorliegt über diese Seeungeheuer. Aber die machen ja relativ viele Beiträge eben halt dann zu der Thematik. Und der Vorteil ist eben halt, die haben wahrscheinlich keine Verschwiegenheitsklausel oder sowas. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass mal ein Amerikaner irgendwas erzählt hat von irgendeiner Seeungeheuer-Sichtung während einer wegen irgendeines Marineunternehmens oder sowas. Aber bei den Russen ist es halt so, das ist halt, sitzt auf der einen Seite eben halt in der Journalist und fragt ihn eben halt und der sitzt halt dann in seiner Uniform und erzählt, was er da gesehen hat. Und das ist halt dann, ja, recht interessant. Also wie gesagt, bei den Meeren bin ich mir auch ganz sicher, dass da Sachen rumschwimmen, da würden uns dann die Augen übergehen, wenn wir da vorbeischwimmen würden und unter uns taucht da so ein Ding auf. Das kann ich mir nur gut vorstellen, also auch vielleicht irgendwelche wirklich alten Spezies, die auch jetzt sagen wir mal die das Aussterben der Dinosaurier dann im Wasser eben halt dann auch überlebt haben. Ja, vielleicht haben die das gar nicht gemerkt, dass da ja auf der Erdoberfläche dann da plötzlich dann gar nichts mehr los ist. Aber das kann ich mir vorstellen, aber wie gesagt, bei den kleinen Seen oder generell an Land halte ich irgendwelche Kryptiden in der heutigen Zeit mit 7 Milliarden Menschen und haufenweise Überwachungstechnik, die ja auch von den Forschern eingesetzt wird, eigentlich für illusorisch. Ja, wir hätten schon längst da. Ja.
Und dann gibt es auch noch ein anderes Phänomen, über das wir schon ein paar wirklich auch sehr, sehr beliebte Sendungen gemacht haben, nämlich das 4-11-Phänomen. Und da hast du ja mal die Theorie so aufgestellt, Nessie hat sie gefressen.
Ja, aber es gibt keine Missing 411-Fälle in da. Also da verschwindet ja keiner. Also ich meine, wenn da jemand verschwinden würde, hat Nessie halt...
Aber du hast doch einmal gesagt, dass du da eine Brücke siehst. Also warum hast du die dann gesehen?
Nein,
oder habe
ich das falsch verstanden? Nein, das war ja nicht ernst gemeint. Okay. Es war also wie gesagt diese Geschichte da mit dem Columban 565 im Flussnest und dann eben halt dann die andere Geschichte da irgendwo aus dem 16. Jahrhundert, wo dann halt ein Wesen dann an Land gekommen ist und da drei Männer erschlagen hat, ja. Also nein, da gibt es auch keine vermissten Fälle oder sowas. Das würde man ja dann sofort merken, wenn da, wie gesagt, das ist ja ständig, also ich meine, die fahren ja stellenweise mit einem Schlauchboot raus, ja, wo ich mir denke, habt ihr sie noch alle, ja? Das ist halt, da kippst du aus dem Boot um bei 4 Grad und keiner hört dich rein, ja? Bist du dann auch gleich weg. Ja, nee, also das... also wie gesagt, ein echter Predator hätte da ja auch relativ leichte Spiele mit der Neugierigen, die sich da eben halt dann da rumtreiben.
Aber so diese klassischen Fälle gibt es dort, wie du sagst, nicht. Also es
bekannt wäre, nee.
Gibt es die überhaupt in England? Gibt es da solche Fälle,
die da ja, es gibt in Manchester dieses Drowning-Phänomen, dass junge Männer dann, die in irgendeinem Pub sind oder in irgendeiner Kneipe, dann plötzlich spurlos verschwinden und dann irgendwie 50 Kilometer entfernt von diesem Pub in irgendeinem Gewässer auftauchen. Wobei das also in Großbritannien ja so ist, dass du ja dann sowohl in den Pubs als auch, also die haben ja diese Überwachung von Frischwasserreservoirs, wird ja da sehr strikt gehandhabt. Das heißt, du hast dann oftmals ja dann auch noch irgendwelche Wachen oder die mit dabei sind. Das hast du aber auch in den Staaten ja auch da mit den aufgestellten Kameras. Und die tauchen dann eben halt in irgendwelchen Flüssen auf oder in diesen Süßwasserreservoirs. Und keiner kann sich erklären, wie die da hingekommen sind. Ja, da gibt es dann auch wirklich Fälle, wo dann man das also nicht nachvollziehen konnte, wie die da aus der Kneipe rausgekommen sind, wo dann also im Eingangsbereich ja die Kameras sind auch vor allem, also das Ganze gilt eigentlich dann eher Zechprellern, Leuten, die da eben mal dann abhauen und genossen ist und halt nicht zahlen wollen. Das gibt's in Großbritannien schon, ja, das ist eine relativ hohe Zahl und das ist halt ein etwas merkwürdiges Phänomen vor allem. Ich habe jetzt aber ich weiß nicht mehr, wie diese Substanz heißt, die man ihnen da verabreicht hat, die führt dann eben halt dann zu einer Art Blackout. Also man kennt diese gleiche Substanz auch, die wird da so, ist sowas ähnliches wie K.O.-Tropfen, ja. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, wer eigentlich da, wer das macht, wer die Leute da abholt. Und oftmals ist es so, dass also jetzt zwischen dem Zeitpunkt, wo man die Person dann im Wasser findet und der Zeitpunkt des Verschwindens oftmals ein paar Wochen liegen. Wobei ich persönlich in Großbritannien tatsächlich auch eher davon ausgehe, dass es entweder eine Organisation, also es müsste eigentlich eine Organisation sein. Also ein Einzelmörder kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, der sich dann also so geschickt anstellt, dass er dann also ich meine, das sind ja dann eben halt auch junge Männer, die dann oftmals dann irgendwie dann Rugby oder Fußball machen. Ich meine, den zerrst du nicht so einfach ins Auto rein, ja, da knallt dir dann einer oder irgendwie so von einem Fußballspiel, da geht's ja dann sowieso eher etwas rauer und ruppiger zu, ja, die sind da schon ein bisschen handfester und kann ich mir nicht vorstellen, dass man da so viele dann eben halt dann, also Manchester hat ein Riesenproblem damit gehabt. Es gibt sogar Dokumentationen darüber, wo die dann auch stellenweise dann auch anrufen und merkwürdige Dinge da irgendwie dann berichten, dass sie da verfolgt werden und sowas. Also da müsste man natürlich dann fragen, müsste halt irgendwie Mörderkollektiv sein oder sowas, und aber was bringt das denen, weil die werden ja nicht ausgeraubt. Also die haben alles, die haben alles.
Na gut, ich meine, Massenmörder haben dann vielleicht ganz eigene Motive oder weißt du?
Ja, natürlich, klar. Aber so objektiv, denen geschieht körperlich nichts. Die bekommen eben mal diese merkwürdigen K.O.-Tropfen und werden dann und tauchen dann eben halt dann da in den Gewässern noch auf.
Na, seltsam. Aber gut, das ist jetzt auch nicht wirklich 4-11, weil, okay, es ist ein breites Phänomen. Sperber fragt im Chat, es gab doch vor ein paar Jahren den Vorfall an der australischen Küste, wo ein Team einen weißen Hai markiert hat mit einem Sender, der später gefunden wurde. Dieser zeigte an, dass der Hai scheinbar von einem Predator gejagt worden war. Ob dir das bekannt ist?
Das habe ich gesehen, ja. Ja, das ist mir bekannt. Es gibt dann aber auch so einen Superhai. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich hab das in Erinnerung, weil ich das dann so recht interessant fand, dass dann das war nämlich also schon ein etwas größeres Tier, also das hätte sich dann auch recht gut wehren können, aber ich weiß jetzt nicht. Es gibt eine prähistorische Haiart, die also wohl Megadolon, irgendwie sowas. Da kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, weil ich mich nicht auf die Frage jetzt vorbereitet
habe. Ja, das ist, glaube ich, ein Walhai, oder? Megadolon. Das sieht aus
Megadolon, irgendwie so. Also irgendwas
sieht aus wie ein Hai, aber ist, glaube ich, ein Wal. Oder ist ein Säugetier.
Nee, soweit ich in Erinnerung habe, ist es ein gigantischer Hai.
Ach so, nein, also das ist ein Anti-, also ein, der ist aber schon ausgestorben. Den meinst du?
Der müsste schon ausgestorben sein. Hat aber jetzt, sagen wir mal, rein von der
Megalodon, also, schreibt er.
Megalodon. Müsste allerdings dann eben mal, also jetzt sagen wir mal, von der Kieferkapazität her, müsste das war das sicherlich kein normaler Hai. Mhm. Also das habe ich, also da habe ich auch nur ein Video, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich das Video bei mir überhaupt auf dem Blog hatte, aber es war auf jeden Fall interessant, weil dann dieser Sender dann eben halt dann, ja, da war dann nur noch der Kadaver dann da. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Also die finden ja dann eigentlich immer wieder auch beispielsweise Wale, die dann also so Verletzungen aufweisen, wo man sich fragt, Mensch, das ist wer hat denn das gemacht? Ja. Ja. Ja, da passen ja die Kratzen und die Bissspuren ja zu keiner bekannten Spezies. Also wie gesagt, die Meere, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da also noch alles Mögliche da. Da wird in dem Sinne ja auch nicht geforscht, sondern hier und da ist halt so ein Expeditions-U-Boot, die schauen da mal, aber du müsstest natürlich dann dauerhaft, also am besten wären dann irgendwelche Sonden, die da, also Unterwassersonden, die da also da dauerhaft dann eben da unterwegs sind, vielleicht irgendwie mit, ja, dass die Energiegewinnung dann über Solarenergie läuft, dass die dann eben halt dann wieder aufsteigen, sich dann aufladen und dann wieder runtergehen, irgendwie sowas, ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, aber das wäre auf jeden Fall mal ganz interessant.
Was ich mir da noch notiert habe, ist die Insel Iona oder Iona, ich war mir da nicht mehr so ganz sicher, wo du gemeint hast, da gibt es auch einen Zusammenhang mit UFO-Sichtungen und Stichwort Abductees.
Ja, das waren die inneren, das ist bei den inneren Hebriden. Da ist es so, wer die Bücher von John Mack gelesen hat, also in einem, er hat ja zwei geschrieben, also zur Abduction, Erfahrungen war es so, dass also bei einem Zeugen, der da Urlaub gemacht hat, da gab es ein klassisches Abduction-Szenario, der ist da eben mal halt dann also von der Insel dann entführt worden und die Insel an sich hat, da waren ja auch relativ häufig ja dann auch Wikinger-Einfälle und da ist es dann so, dass dann auch viele Zeugen, die da vor Ort waren, gerade so zur viktorianischen Zeit, da geschildert haben, dass da so plötzlich Wikingerboote auftauchten und ihnen kamen dann also ihr Wikinger entgegengelaufen, ja, die dann aber dann sich dann aufgelöst haben und gerade zur viktorianischen Zeit gab es da eben halt auch also wirklich bizarre Todesfälle, dass dann also dann eben halt dann also irgendwelche jungen Leute, junge Wanderer dann da unterwegs waren und dann also Todesursache ungeklärt und das konnten sie sich dann nicht erklären. Es gab alle möglichen Geistererscheinungen, Feen hat es gegeben, es hat den Ostfaktor da gegeben, es gab Zeitanomalien, dass also Leute dann also plötzlich dann also verschwunden sind und die sind dann 3 Tage später wieder aufgetaucht und konnten sich da gar keine Rechenschaft ablegen, denen ist es überhaupt nicht aufgefallen, dass sie dann 3 Tage nicht da waren. Also die Insel Iona, da müsste, also das müsste ich mir auf jeden Fall mal selber vor Ort anschauen. Also es gibt so 2 Ziele, die ich in meinem Leben auf jeden Fall noch besuchen möchte. Das eine ist Morag, Loch Morag, das ist ja dann so südwestlich von Loch Ness, weil Loch Ness kenne ich schon, da war ich schon so oft. Und das andere ist dann eben halt dann die Insel Iona. Da muss ich mal gucken, ob die da irgendwelche Unterbringungsmöglichkeiten haben. Da würde ich dann also gerne mal so, ja, so 2-3 Wochen eben halt dann verbringen, weil ich habe ja diesen einen Artikel ja dann über Iona geschrieben und es tauchen ja ständig immer wieder irgendwie, also das sind ja auch ist auch dieser Macbeth ja beerdigt, also die schottischen Könige sind da ja auch beerdigt worden und das ist muss so ein absoluter Paraort sein, aber damit beschäftigt sich halt keiner, weil in Großbritannien ist es halt so, oder in Schottland, da hast du halt so viele Orte, damit kannst du dich nicht mit allem beschäftigen. Und aber mich würde es mal wirklich interessieren und da würde ich dann mal hinfahren und mir das Ganze dann mal anschauen. Also das wäre wirklich, es gibt so 2 Ziele, die möchte ich in meinem Leben dann halt noch hier erreichen und beides sind dann in Schottland, also gerade Morag. Also wobei das mit Morag, ich hatte ja schon mal erzählt, da gibt es ja dann einen, der betreibt so eine britische Kryptozoologie Podcast auf YouTube und den habe ich mal gefragt, wieso eigentlich zu Morag ja keiner forscht oder so. Es gibt ja so viele zu Loch Ness. Und hat gemeint, dass die Daten, die da oder das, was da aus von Morag da eben halt dann berichtet wird, so strange und so durchgedreht ist, dass dann die Forscher das dann eigentlich dann gar nicht mehr haben wollen. Ja, das heißt, es wirkt dann so unglaubwürdig, dass sie da also da keine Zeit verschwenden wollen. Das zieht natürlich mich dann wieder an. Also da würde ich dann eben halt auch dann natürlich dann, das kannst du ja dann machen, dann kannst du ja dann rumlaufen und fragst halt dann die Leute. Also die Schotten sind da ja nicht so. Die sind ja kommunikativ, da schauen die dich nicht schräg an, wenn du da fragst, ja. Und Iona ist, wie gesagt, ein absoluter Hotspot. Also ich kenne das ja aus der, es gab ja ein Buch, das, wie hieß das nochmal, viktorianische Anomalien, viktorianische irgendwas. Viktorianische Rätsel, viktorianische Anomalien. Da hat sich dann ein britischer Autor spezialisiert und eben halt dann auf die viktorianische Epoche. und hat also praktisch Zeitungsberichte dann gesammelt oder dann Aufzeichnungen aus Büchereien von ehemaligen Magazinen. Also hat er so ganz ähnlich gearbeitet wie der Charles Fort und hat dann auch im Internet dann entsprechend dann gesucht und hat es dann veröffentlicht und taucht Iona immer wieder auf, ja, dass dann eben halt da Leute dann Geistererscheinungen hatten oder da irgendwelche merkwürdigen Feen, Elfen, Gestalten gesehen haben oder also so nach Quadratmetern gesehen müsste da ja die Strangeness dichte ja viel größer sein als auf der Skinwalker Ranch, habe ich schon fast den Eindruck.
Also auch ein Fensterort sozusagen.
ja.
Aber Monster gibt es keins, oder? Oder gibt es auch ein Monster?
Auf Iona wüsste ich es jetzt nicht. Nein, es sind ja wie gesagt die Inneren Hebriden und müsste man mal gucken, ob da irgendwelche Monster überliefert sind. Aber auf der Insel passiert ja so viel. Aber das, was ich machen müsste, ich müsste mal schauen, was da an Hotels oder an Unterbringungsmöglichkeiten da besteht, ob man da halt mal für 2-3 Wochen dann mal versanden kann und einfach mal schauen, was da die, weil also ich habe hier die Quellen für diesen Artikel ja angegeben und das sind ja dann auch die genauen Orte auch angegeben und mir das Ganze einfach mal angucken.
Ja, und ich glaube, das wäre ein sehr spannender Reisebericht. Da können wir dann ja wieder sprechen.
Das wäre auf jeden Fall ein spannender Reisebericht und ich würde das dann eben halt dann auch mit Morak dann zusammen dann in Kombination bringen. Ne?
Jemand fragt da, wie buchstabiert man Morak? Ich habe es nämlich auch einmal
gesehen. M-O-R-A-G, Loch Morak.
Okay, weil ich habe dann auch ein Morague, also M-O-R-A-G-U-E gefunden, aber kann es sein?
Das müsste südwestlich von Loch Ness sein.
Ja, ich glaube, ja. Okay, Morak. Ja. Also M-O-R-A-G. Okay.
Also ich kenne es in der Schreibung. In der Schreibung kenne ich es. Aber das ist ja so, dass die ja viele Orts- und Seennamen ja zwischenzeitlich ja gelisieren, ja. Beziehungsweise eben halt, also wurde es dann wurde dann sozusagen eingeenglischt, ja, aber zwischenzeitlich ist es dann halt so, dass sie dann also relativ häufig die alten gälischen Namen dann eben mal dann noch übernehmen. Das Buch, das ich mir eigentlich kaufen wollte, aber das kostet 150 Euro oder so, ist ein Untersuchungsbericht über so eine Recherchegeschichte, die sie da 1972 oder 73 durchgeführt haben. Da schreibt sich Morak und das Wesen an sich heißt dort Morar. Ja, also das Ungeheuer, das soll Morar heißen und das, wie gesagt, die Insel Morak. Aber wie gesagt, das ist mein Stand, ist von 1970, ich habe da jetzt nicht mehr, ich habe das ja bei mir auf der Wunschliste, dieses Buch, ja, scheint da immer wieder auf und kann natürlich sein, aber ich weiß, dass die verschiedenen Ortsnamen dann gelisieren und die Englischen eben halt dann umändern. Mhm. Das kann also sein, also ich habe halt wie gesagt das aus den 70ern, bei mir steht Morak, aber es kann natürlich sein, dass es dann jetzt irgendwie anders geschrieben wird.
Ja, ich habe es dann auf Google Maps versucht zu finden und da habe ich jetzt Morak mit K, mit G habe ich was gefunden, aber eben dann Morak mit UE nur am Ende, keine Ahnung. Also.
Ja, wie gesagt, ich weiß, dass die nachgelisieren oder umgelisieren und das kann durchaus sein, also mein Stand ist halt von 70. Ja. Aber ich werde auf jeden Fall hinfinden.
Schottland ist ja durchlocht sozusagen. Also da gibt es ja dermaßen viele solche Lochs. Aber Loch Ness scheint einer der größten zu sein. Also diese langgezogenen.
Von ganz Großbritannien. Ja, ah, ja, das ist der größte Süßwasserbestand von ganz Großbritannien. Mhm. Und du hast da mehrere Lochs und du hast dann eben halt dann auch entsprechend auch in Irland, aber keine so großen Seen, die da hier ihre Seeungeheuer dann in sich tragen. Mhm.
Irgendwie, also man bleibt ein bisschen ratlos zurück nach dem ganzen Gesagten hier. aber das ist gut. Und du hast da recht interessante Theorie auch genannt, in einem deiner Artikel, weiß jetzt nicht mehr genau in welchen, nämlich Nessie und Co., du vermutest da quasi materielle Hologramme, die sich beliebig verdichten können. Also ich parazitiere ja, das ein bisschen. Das klingt für mich wie Ektoplasma.
Ja, ob es Ektoplasma ist, weiß ich nicht.
Aber es klingt so ähnlich, oder? Ich meine, das wird genauso beschrieben. Also das ist erst so.
Ja.
Es verdichtet sich und dann plötzlich steht da Gestalt.
Ich hätte jetzt gegen Ektoplasma an sich nichts einzuwenden. Es ist halt so, dass der einfach diese ganzen Entitäten halt dann so wirken, ich meine, dazu muss ich dann sagen, es gab mal einen deutschen Autor, das war der Ernst Meckelburg, und der hat ja dann diese These ja eigentlich dann entworfen. Und seit er die entworfen hat, das habe ich damals mit 8, 9 Jahren, habe ich seine Bücher gelesen, und seit er die These entworfen hat, dass das geht die mir eigentlich dann nicht mehr aus dem Kopf, weil es halt einfach so ist, dass du verschiedene Seinszustände ist ein völlig falsches Wort, aber verschiedene materielle Zustände eben halt dann hast bei diesen Entitäten, also wie gesagt, dass sie halt dann auftauchen oder dann eben halt dann einfach verschwinden und dann wieder auftauchen, ja, das heißt also, du hast irgendwas auf so nah und es verschwindet und dann hast du aber wieder so Nahkontakt, und das ist in der gedachten Linie des Weiterschwimmens ist es halt jetzt ein Stück weiter vorne, ja, also so, als ob es dann gesprungen ist, ja, oder sich eben aufgelöst hat oder sonst irgendwas. Ich halte ja die ganzen Phänomene, so wie wir sie heute kennen, also ich denke auch nicht, dass das in irgendeiner Form wirklich Lebewesen sind, also auch die Annahme des Gestaltenwandlers. Ich glaube nicht, dass es ein Gestaltenwandler wirklich ein Gestaltenwandler ist. So, ich denke einfach davon, gehe einfach mal davon aus, dass es wirklich quasi materielle Projektionen sind. Das ist auch so eine Arbeitshypothese, die hält sich bei mir auch schon relativ lange. Da bin ich schon einigermaßen davon überzeugt, weil einfach wenn man sich dann mit diesen ganzen Phänomenen dann beschäftigt, fällt ja halt dann auf, dass das alles so elusiv ist. Es kann wirklich materiell sein, fest und physisch anfassbar bis hin zu völlig nebulös, ja, dass du da eben halt dann ja nur irgendwie so eine halbtransparente Geschichte da eben halt dann siehst, ja. Oder wie gesagt, da bei Loch Ness, dass da eben halt dann immer irgendwelche komischen Einzelteile da aus dem See herausragen, bei denen also kein Mensch weiß, was wie die da eigentlich dann in dieser Entität dann da, wie die da so alle zusammenpassen. Also es ist halt relativ schwierig.
Es ist schwierig, aber jemand schreibt also, Ektoplasma wird von den Teilnehmern der Seance gestiftet. Ja, ist mir schon klar, aber das ist irgendetwas, irgendein Phänomen, das...
Du, ich hab eine völlig verrückte Idee, von der ich sogar schon geträumt habe. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich das jetzt als Theorie in meinem Blog dann einspeisen soll oder nicht. Ich stelle mir das einfach so vor, wir schreiben also das Jahr 5780 oder was auch immer. Und ich habe schon gedacht, da eine fiktive Geschichte draus zu machen, um das einfach so just for fun mal zu erklären. Ich sehe also da zwei junge Männer, die sitzen dann in ihrem Holodeck, da bei sich zu Hause, ja, und streben eine Zeitreise an, ja. Allerdings natürlich mit der klassischen Vorgabe, du darfst zwar in der Zeit reisen, aber du darfst da ja nichts verändern, weil wir ansonsten da ordentlich Ärger bekommen. Und die beste Möglichkeit wäre eben halt dann also, ja, eben halt die Form irgendeines Kryptiden anzunehmen. Das heißt, du hast dann wahrscheinlich irgendwie eine Vernetzung dann mit dem Gehirn und nimmst dann also praktisch alle Sinneseindrücke und also alles, was das vermeintliche Seeungeheuer wahrnimmt, nimmst du halt genauso wahr. Ja? Das heißt, du kannst da eben halt dann schwimmen, wie du willst, ja, verfügst dann eben halt dann über Superkräfte, kannst das Wasser spüren, ja, kannst dann eben halt dann kurz mal rausschauen und die Leute ein bisschen erschrecken und wenn du dann also keine Lust mehr hast, steigst du dann aus und dann ist Nessie halt weg. Und das Gleiche gilt eben halt dann für Bigfoot. Ich meine, man weiß es ja nicht, vielleicht ist dann irgendeiner da. Und
Avatare, sozusagen.
Bitte?
Avatare sozusagen.
Ja, als Avatar, ja, so in der Form, und wenn er eben halt dann, oder nehmen wir mal an, einer ist Jäger und will halt dann Wild jagen und dann manifestiert er sich halt als Bigfoot und läuft dann da in der Gegend rum, sammelt dann so ein paar Tiere ein, ja, und geht seinen Vergnügungen nach, und wenn dann jemand sieht, naja gut, das ist halt Bigfoot, das existiert nicht. Und so, das ist so der Gedanke, der bei mir auch schon relativ lange dann eben mal halt dann auch im Gehirn herumspukt, dass das also alles, also wir versuchen da immer so irgendwie, weiß ich nicht, da so eine so eine Metaebene zu erarbeiten, ja, was könnte denn dahinter stecken und was ist denn da der Sinn? Womöglich ist es gar nichts. Das sind halt so irgendwelche Zocker aus dem Jahr 5700 irgendwas, ja, die da sich dann Spaß daraus machen. Ja, die haben dann also irgendwie so die Möglichkeit, so eine quasi materielle, so ein Hologramm, so ein quasi materielles Hologramm eben halt in der Zeit zurückzuschicken. Das manifestiert sich dort eben halt dann, ja. Und gut, da läufst du halt rum als schwarzer Hund, ja. Stampfst dann durch die Gegend irgendwie als amorphes Nessie oder sonst irgendwas. Und wir sitzen hier und denken uns, Mensch, also wieso machen die denn das? Und wie kommt denn der Plesiosaurier da rein und wieso ist das nur ein Exemplar? Und wir, ja, und Kaledonischer Kanal und womöglich steht er in der Schaustufe oder hat er sich durchgegraben irgendwie durchs Meer bis zum Meer oder vom Meer ins Loch und wir machen uns da einen riesen Kopf und tatsächlich machen die einfach da, ja, machen die nur Rambazamba, ja, irgendwelche Kids, die da halt glauben, ja, jetzt erschrecken wir mal unsere Vorfahren, ja, kann ja auch sein.
Sperber schreibt im Chat, und das finde ich ein guter Einwand, aber dann sollte das ja sehr viel öfter vorkommen, oder? Weil ich meine...
Ja, kommt's ja. Nee. Kommt's ja. Ja. Also ich meine, noch nicht mal Nessie, also wenn du jetzt, sagen wir mal, die Möglichkeit hast, nehmen wir mal an, du hast halt ein, also ich spreche halt als Laie, ja, also du hast halt ein Programm und da kannst du dir dann halt aussuchen, was willst du denn heute sein, ja, also ich selber, mich zieht's ja eher zum Bigfoot, also ich wäre dann also lieber der Bigfoot, ein anderer, der schwimmt dann eben halt dann also gerne, der andere ist halt ein Hundefan, der möchte eben halt dann als, Schulterhöhe 2 Meter, will er halt irgendwie so ein Geisterhund sein und ein paar Leute erschrecken oder da halt dann einfach durchlaufen, ich meine, das muss noch nicht mal so trivial sein. Es ist die beste Möglichkeit, eine Zeitreise zu machen. Das heißt, du befindest dich dann eben halt in der Zeit und bekommst also praktisch sämtliche Informationen, die dieser vermeintliche Hund eben halt dann also bekommt. Vielleicht kann er riechen, vielleicht kann er auch hören. Du bekommst also die Eindrücke eben halt dann aus dieser Zeit komplett geliefert. Ja, es überträgt sich dann auf deine Sinne. Ja, und du bekommst keinen Trouble, ja. Es gibt dann keinen, der sagt, also dieser schwarze Hund, das ist da eigentlich der Herr Meier und der Herr Meier ist aus dem Jahr 5000 und 700 und schickt dann eben halt dann also hier dieses quasi materielle Hologramm. Die Leute kommen nicht drauf, ja. Ich meine, ich merke das ja bei verschiedensten Dingen. Da wird das dann also irgendwie magisch erklärt oder es wird dann eben halt dann also irgendwie mit so übersinnlich erklärt, aber womöglich ist das alles völlig trivial, ja. Also ich meine zum Beispiel auch der bei diesem ganzen Para Geschichten da, bei den Aliens spielt Sex zum Beispiel eine Rolle, bei diesen Phantom, bei diesen Schattengestalten spielt Sex eben halt eine Rolle, sogar bei Bigfoot, ja, spielt Sex sogar eine Rolle, hatten wir ja bei der Bigfoot-Sendung, da fragt man sich ja, wieso sind die eigentlich da so unter der Gürtellinie da eben halt dann so beflissen und das kann durchaus sein, dass das dann eben halt dann irgendwelche Freaks sind, die da einfach, ja, das dann einfach mal austesten und vielleicht ist einfach die emotionale Nähe zu uns einfach, vielleicht sind die aus so weit aus der Zukunft, dass wir für die irgendwie irgendwelche Wilden sind, ja, so wie wir zum Beispiel dann zum Cro-Magnon oder was weiß ich, ja, und denen macht's halt, die haben keine moralischen Bedenken und so halt so erschrecken oder eben mal dann zu piesacken oder sonst irgendwas, ja, und das wäre eigentlich die Universalerklärung, mit der man praktisch ja alles erklären könnte, ja.
Ja, ich meine, muss ja nicht mehr aus der Zukunft sein. Ich meine, wenn wir jetzt schon parallele Wirklichkeiten in Betracht ziehen und sogar die Physik tut das ja inzwischen, dann könnten sie auch Menschen, Wesen, Intelligenzen aus parallelen Universen sein, die irgendwie es schaffen, hierher zu kommen und dann halt...
Ja, aber die Sachen sind oftmals so trivial, dass ich wirklich denke, dass es Menschen sind.
Ja. Ja.
Na, ernsthaft.
Warum sollten andere Wesen nicht auch trivial sein? Also.
Ja, aber ja, als schwarzer Hund im Busch zu sitzen und zu warten, bis da einer kommt und ich meine, du weißt, also gut, du hast Schulterhöhe, was weiß ich, 2 Meter und du springst dann da raus oder verfolgst irgendeinen und der fängt dann an zu kreischen und zu rennen. Das ist infantil. Ja, das ist, also spricht eigentlich dagegen, dass irgendeine vernünftige sachbezogene Intelligenz ist, die irgendein Modus operandi hat. Ja, sondern das ist halt einfach. Die meisten Sachen sind einfach Bullshit. Also ich habe oder beispielsweise das mit den. Ich schaue einen Kanal von einem, der lebt in Utah und der ist dann auch häufig dann unterwegs da im Skinwalker-Bereich, also da, wo die Skinwalker-Range ist und drumherum und sowas, hat er auch dann berichtet, mei, da ist halt dann irgendein Zeuge, der hat sich dann ihm geöffnet und dann hat er ihm erzählt, ja, ich bin mit dem Auto gefahren und hinter mir hat mich halt ein UFO verfolgt Und da denke ich mir mal nach, Mensch, wie viele Fälle habe ich schon, wo irgendwelche UFOs da das Auto verfolgen? Was, für was? For what? Das ist halt ein 0815 dazu oder was auch immer. Für was verfolge ich den? Ja? Und das ist wirklich kontinuierlich. Es gibt ja Tausende, es gibt ja Zehntausende Fälle, wo irgendwelche UFOs Autos verfolgen, sogar in den, ist ja so, sogar eingegangen in den Film Unheimliche Begegnung der dritten Art, hast du genau den gleichen Zinnober. Ja, und dass ich mir dann so, das ist halt so infantil, das ist so unnötig, ja, dass ich mir dann wirklich vorstelle, da sitzt irgendein 15-Jähriger und er denkt sich, ui ja, das ist, ich erscheine da jetzt als UFO und verfolge den jetzt mal. Mir macht es Spaß. Es kommt mir so vor wie irgendwie so ein unreifer 15-Jähriger, der halt meint, ja, hier ist die Technik und ich probiere das jetzt mal aus, ja. Verstehst du? Es ist halt Sinn, also man darf das aus einer gewissen Metaebene, ich habe ja auch versucht, Artikel zu schreiben, wo ich das aus einer gewissen Metaebene heraus betrachte. Ja, also weshalb diese Phänomene so abspielen, es kommt immer auf das Infantile, es ist immer irgendwie verspielt, es ist manchmal brutal, es ist dann manchmal sexuell, es ist halt schrecklich infantil. Das heißt also, dass die Intelligenz, die diese Fähigkeiten hat, ganz offensichtlich nicht die innere Reife hat. Also ganz offensichtlich steht der technische Standard nicht in Wechselwirkung zum Mentalzustand. Ja, und das hast du halt im gesamten UFO-Phänomen, das hast du bei allen Para-Phänomenen, wo es halt wirklich nur darum geht, irgendwelche Leute dann zu erschrecken oder Leute zu erscheinen. Ich habe ja auch ein Buch über diese Big Wing Monster gesehen, die ja populär sind in Kanada und in den USA, wo dann so irgendwelche Urzeitvögel, das hat mir von Ken Gerhardt, glaube ich, war das, von dem das Buch, aber bin ich mir nicht sicher, muss ich mal nachgucken. Und da war es genau das Gleiche, da landen die Dinger auf der Straße. Ich meine, du bist ein Vogel, du bist ein Urzeitvogel, ja, dann flieg doch bitte am Himmel entlang und such dir eine Beute. Wieso landen die auf der Straße und ausgerechnet vor dem Auto? Verstehst du, das ist so sinnlos, das ist so schrecklich sinnlos. Und was mich eigentlich immer am meisten schockt oder wirklich dann erschreckt, ist, dass die Forscher, also ich meine, der Ken Gerhardt, der ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Wieso hinterfragt er das nicht? Welchen Sinn hat, das ist völlig sinnfrei. Wieso stellt er das? Aber er, bei ihm geht es halt nur um das Sammeln von Fällen. Also der Plesiosaurier, der wurde da und da beobachtet. Aber beschäftigt euch doch mal mit den Inhalten. Ja? Schaut euch doch mal an, was die Zeugen.
Das ist aber die sind einfach so verrückt, dass sich da keiner so richtig ranwagt, wie es scheint.
Ja, aber das ist doch das grundlegende Problem. Ich kann doch, wie gesagt, Daten zusammen, wie der Avi Loeb, der jetzt hier wieder Himmelsbeobachtung machen will. Um Gottes Willen, wir haben zehntausende Fälle. Ja, wir haben zig Aufnahmen von, ganz zu schweigen von den Militärs. Ich habe ja selber bei mir auf dem Blog eine Rubrik, wo ich dann, wie nenne ich die Teile, Hot Rods. Also ich habe einen Tag, der nennt sich Hot Rod und da sind dann eben halt die besonders guten Aufnahmen mit dabei, wo du halt wirklich schräges Zeug siehst, wo du auch halt auch siehst aufgrund der Rahmenhandlung, dass das also kein CGI ist oder sonst noch irgendwas. Und das sind dann halt dann, also wie gesagt, Verhaltensweisen, das ist völlig infantil, ja. Also die Verhaltensweise hat noch überhaupt keiner in Frage gestellt, dass das völlig sinnlos, sinnfrei ist und eigentlich überhaupt nicht zu irgendeiner Intelligenz passt, die Daten sammelt oder die also irgendein logisches Ziel halt verfolgt. Ja. Also beispielsweise auch das mit diesen Lichtkugeln, nur um es mal anzumerken, also wir haben ja dieses Bayern-Leuchtet-Projekt, ja, beschäftigen uns dann mit Lichtkugeln, die da im Bayerischen Wald und also im gesamten Bayern eben halt dann. Und das war halt dann wieder so, ich habe ja Kurzurlaub dann gemacht in Zwiesel und bin da durch den Wald durchgelaufen da 5 Tage und habe mir dann gedacht, mein Gott, also wenn ich mir vorstelle, also über Jahrhunderte hinweg, das geht ja also wirklich ja zurück, also bis Biedermeier und weiter zurück, haben die nichts anderes zu tun gehabt, diese Lichtbälle an Feldern und an Wegen entlang zu fliegen und irgendwelche Bauern und Fuhrmänner zu verfolgen. Das ist doch total hirnrissig. Also wenn es wirklich darum geht, festzustellen, auf welchem technischen Standard bist du, ja, dann reicht es dann eben halt dann einmal zu sehen, okay, der Fuhrmann, der sitzt dann eben halt also auf der Kutsche, ja, oder auf dem Fuhrwagen, vorne sind 2 Pferde, also gut, technologisch läuft da noch nicht sonderlich viel. Schauen wir mal in 30 Jahren. Ja, fliegen davon und dann hast du 30 Jahre später wieder eine Sichtung. Ja, aber das ist ja kontinuierlich.
Das geht und ja immer am selben Platz, das würde das auch erklären, warum eben am selben Ort immer wieder dann solche Phänomene auftauchen.
Am selben Ort das gleiche Prozedere.
Ja, das gleiche Objekt
ist, gesagt,
auch. Ja.
Das gleiche Objekt, es ist wie gesagt ein einziger Mechanismus. Ich bin ja wirklich immer mehr, komme ich von der Arbeitshypothese ja weg, dass diese Intelligenz tatsächlich intelligent ist. Ich denke immer mehr an irgendeine Form von, entweder ist es ein Mechanismus, ja, denn, also irgendein vor Zehntausenden von Jahren irgendjemand hier eingerichtet hat, der vielleicht vor 10.000 Jahren Sinn gemacht hat, jetzt aber völlig sinnfrei ist. Ja, vielleicht ging's, nein, ich meine, vielleicht gab es hier irgendeine Intelligenz, die vor 10, 20, 30.000 Jahren hier gelandet ist, ja, und die wollte einfach Daten sammeln. Ja, und die hat dieses Programm eben mal dann aktiviert. Also flogen dann die Lichtkugeln halt den Leuten hinterher, die da zu Fuß gegangen sind oder da auf Pferden unterwegs waren oder da auf irgendwelchen Schiffen oder Kanus dann geflogen sind, um eben mal festzustellen, wie funktioniert dieser Planet. Ja, und dann sind die womöglich dann weitergezogen und diese Dinge haben das nicht kapiert, dass das haben das halt nicht kapiert und die machen kontinuierlich ständig immer das Gleiche weiter und weiter und weiter und weiter. Ja, und das ist halt, ja, bei diesen ganzen Paraphänomenen. Oder du gehst halt davon aus, dass es wirklich irgendwo so eine Spielhalle gibt, ja, und da kannst du dich dann einklinken in die Zeit und schickst dann eben halt deiner Warte los, der da irgendeinen Blödsinn macht. Aber natürlich dann eben halt, es gibt keine Probleme, weil deine Erscheinungsform ist halt so, dass das ja keiner glaubt, ja. Ist also, ob du da erscheinst oder nicht, spielt letztlich gesehen keine Rolle. Ja, weil es glaubt dem Zeugen sowieso keiner, ja. Okay, dann bist du halt dann als Zwerg irgendwo aufgetaucht oder als, weiß ich nicht, als irgendwas so in der Form. Irgendwie sowas ist es. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich eine Intelligenz ist, die da irgendwie plant oder die irgendwie einen Plan hat oder die da irgendwas macht. Es ist einfach eine ständige Wiederholung. Also es ist, wie gesagt, mal, ich empfehle jedem die Fallkataloge, der mich jetzt nicht verstehen kann, was ich da sage, lest die Fallkataloge durch und ihr werdet sehen, das ist halt immer kontinuierlich der gleiche Schrott. Ich habe jetzt ein UFO-Buch übersetzt, übrigens aus den USA. Da ging es um UFO-Sichtungen aus den 1920er Fällen. Ich glaube, das hast du ja sogar dankenswerterweise bei Crop FM bei deiner Webseite verlinkt. Ja. Und 20er Jahre, die Zeugen haben dann entweder direkt vor Ort, also nach dem Erlebnis, dann sind die dann an die Presse gegangen oder dann so 10 oder 20 Jahre später oder die meisten eben halt dann also 1947, das heißt, sie hatten die Sichtung in den 20er Jahren und 20 Jahre später, nachdem das UFO-Phänomen bekannt war, haben die sich dann also bei der Presse dann gemeldet und haben dann gesagt, ja, ich hatte diese und diese Erscheinung. Genau der gleiche Zinnober. Genau der gleiche Zinnober. Er hat sich nicht verändert. Von 1920 bis 1947 der gleiche Zinnober. Du musst nur Ort und Datum wechseln, ja, und du kannst es überall anwenden, ja. Du schreibst dann nicht Nebraska, dann schreibst du halt, was weiß ich, schreibst du irgendwo in Australien und du hast.
Das ist weltweit. Und Sperber schreibt dazu, also jetzt wieder eine ganz andere Theorie, die ich auch irgendwie ganz interessant finde. Also dann tippe ich eher auf irgendwelche ehemaligen Atlanta, die der Katastrophe in den Weltraum entkamen und aus dem Nachbarsystem nochmal die alte Heimat checken in der Form ehemaliger Haustiere. auch nicht schlecht, ne? Ja. Dasselbe Benutzer schreibt, vielleicht sind es Verstorbene, vielleicht sind das einfach Geistererscheinungen, ja, die sich aber tatsächlich physisch manifestieren können. Und dann noch einmal dasselbe Sperber eben, Ed Gast, wenn Sie so reden, müssen Sie doch eigentlich einsehen, dass das eigentlich Entscheidende eine physikalische Theorie ist, die all das erklären kann, anstatt sinnloses, ewiges Datensammeln. Aber also eine physikalische Theorie, die das alles erklären kann,
das ist so ungefähr, wie wenn also ein iPhone einem Neandertaler in die Hände kommt und jetzt kommt der andere Neandertaler und sagt, jetzt mach mal da eine physikalische Theorie drüber. Ja, man muss ja wirklich sagen, wenn da in irgendeiner Form, das müsste man, also das bewegt sich, also jenseits, also wirklich so weit jenseits unserer Vorstellungskraft, also alleine schon die Vorstellung, also Hologramme zu erzeugen, die in der Zeit zurückgehen, ja, und die sich hier eben halt dann also verfestigen, also materialisieren, feststofflich werden, das hat doch keinen Sinn, irgendwelche, woran soll sich denn das orientieren, ja? Oder was ist denn dann die Datengrundlage, die man da ermessen will, ja? Okay, die Dinger verschwinden, aber was wissen wir denn? Ist das jetzt also bleiben wir mal bei einem Beispiel, ja? Ein UFO kommt, ja, landet und löst sich halt wieder in Luft auf. Also was ist das, ja? Ist es eigentlich ein physisches Objekt, ein Raumschiff, das da eben halt landet und aufgrund der Technologie kann es sich dann eben halt dann auflösen oder irgendwo anders entspringen? Oder ist das Ding von Anfang an nur ein Hologramm? Oder irgendwas völlig anderes? Wie will man denn das feststellen?
Ja, ist schwierig zu tun.
Ich meine, wenn wir so ein Ding hätten, dann könnte man sagen, Also wir wissen,
beides, schreibt der Gas, also Hologramm als auch ein physisches, ja, vielleicht kann sich's transformieren.
Ja, ja, vielleicht, aber wir müssen
ganz
ja
kurz noch wissen, wie das Prinzip funktioniert. Ganz, nur ganz kurz, falls jemand reinskypen will, also letzter Aufruf, User CropFM, sehr gern. Interessant ist ja auch, dass diese Phänomene und jetzt wieder all diese Phänomene, und das ist ja das, was mich auch jetzt wieder in der Auseinandersetzung mit Nessie wirklich sehr fasziniert hat, diese Überschneidungen. Und auch, also Nessie, also auch irgendwelche UFO-Erscheinungen oder auch Bigfoot oder Dogman, sie bewegen sich immer entlang von Straßen.
Die lassen sich gerne blicken, ja, ja. Es ist, ich habe das ja schon, also wer meinen Blog kennt, der kennt ja meine gebetsmühlenartigen Rezensionen, wobei ich also schon sagen muss, dass ich jetzt also die letzten Bücher, die ich jetzt zur Bigfoot-Thematik gelesen habe, die habe ich schon nicht mal rezensiert, weil das ist halt immer das Gleiche, ja. Wobei ich also festgestellt habe, dass Bigfoot sich irgendwie, also wenn er über die Straße läuft, und das macht er ja bei 75-80% der Fälle, dann geht er kurioserweise immer von rechts nach links. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Also bei den ganzen Fällen ist mir das dann aufgefallen. Ich habe also dann, ich mache ja immer so Markierungen an den Büchern. Das heißt, es sind halt Fallkataloge aus den verschiedensten Bundesstaaten. Der hat das untersucht und der hat das untersucht. Und ich schreibe dann überall hin, also wo das stattgefunden hat, also Straße, ja, Straße, Wald oder sonst irgendwas. Und da habe ich halt festgestellt, Bigfoot ist kein Waldaffe, Bigfoot ist ein Straßenaffe. Er bewegt sich effektiv zu 80% der Sichtungen, fallen effektiv auf die Straße. Was er da macht, ist schleierhaft.
Straßenaffe, mal, sehr schön. Ja.
Es ist ein Straßenaffe. Man kann es nicht anders sagen. Wenn eine Spezies in einem bestimmten Lebensraum, in einem bestimmten Biotop angetroffen wird und das ist da einfach die Straße, dann existiert die da halt, ja, das muss man so sagen. Und die haben dann gesagt, ja, Roadkill und so, also dass da irgendwie was überfahren ist und dass sie dann also die Leichen zusammensuchen. Naja, ich weiß nicht, also stellenweise, ich habe ja mal einen Bericht da gesehen, dass dann von einem LKW-Fahrer, der ist dann also, das war übrigens ganz lustig, das war ein Mexikaner aus Los Angeles, der ist dann also hochgefahren nach Kanada und der hatte dann eben halt dann also so irgendwelche, für Öl oder für Gas, also irgendwelche Leitungen dann halt da mit dabei, ja. Und ist dann also raufgefahren nach Kanada, der kannte von Bigfoot absolut gar nichts, war also frisch eingewandert und nach Los Angeles gekommen, hurra, ich hab's geschafft, ich habe einen geilen Job, ich fahre einen riesen Truck, super, es geht rauf nach Kanada, ich bekomme was zu sehen. Und der fährt dann eben halt dann voran und sieht dann also plötzlich eine King Kong-Figur, also der war irgendwo wirklich in der Pampa von Kanada. Ja, also da, wo die halt wirklich, wo die graben und wo dann nach Öl gegraben wird und nach Gas. Und da hat er dann gesagt, er ist dann da entlang gefahren und hat dann so plötzlich eine King Kong-Figur gesehen, die mitten auf der Straße stand. Und er hatte dann gedacht, naja, okay, King Kong, also ist vielleicht irgendwie irgendein Modell, vielleicht ist ein neuer Film rausgekommen oder sowas, ja. Und ist dann eben halt dann auch, wollte dann also gerade, er hat ja die High Beams, also dann oben haben die ja dann nochmal so Scheinwerfer zu den üblichen, hat die High Beams eben halt dann auch nochmal aktiviert, ja. Hatte den also voll im Blick und das Ding war relativ groß. Und der hat dann eben halt dann auch noch gehupt, immer noch in der Annahme, dass das dann irgendjemand kommt und dann beiseite räumt. Und dann hat sich das Ding dann eben halt dann gedreht und hat ihn angeguckt. Und das, wer amerikanische Trucks schon mal kennt, der Bock ist recht hoch, ja. Und ich weiß nicht, wie viele Meter das sind, aber es ist recht hoch. Und die beiden waren auf gleicher Augenhöhe, ja. Und dieses Wesen dreht sich dann eben halt dann um und zwei, drei Schritte und verschwindet dann eben halt dann gemächlich in den Wald. Und da frage ich mich, wie lange steht der Typ da schon? Um Gottes Willen, das ist Kanada Pampa. Da fährt vielleicht einmal in der Woche irgendein Truck vorbei, der die Versorgung bringt. Ja? Wie lange steht der eigentlich da schon und wartet, dass irgendeiner vorbeikommt und den eben halt dann hier sieht?
Und wozu?
Ja, und wozu? Ja, ja. Also ich meine, der Typ, der steht da einfach in der Dunkelheit rum, der bewegt sich nicht, der sucht da nicht nach irgendwelchen überfahrenen Tieren. Wobei, also ich frage mich, also wenn da einmal die Woche dann irgendwie so ein Truck hochfährt, wie viele Tiere kann der da überfahren? Also ein Bigfoot wird da wohl nicht leben können. Ja? Und das hast du halt bei den meisten. Also wie gesagt, Nessie hat mich nicht gewundert, diese 31er Straße, die sie da gebaut haben, da 1931, da robbte Nessie mit schöner Regelmäßigkeit halt rüber, ja. Genauso wie die schwarzen Hunde oder die schwarzen Katzen, die da an den Straßen entlang laufen. Völlig, aber völlig sinnentleert, ja. Es ist halt so. Man kann verzweifeln, man fragt sich wieso, aber es ist halt so.
Aber jetzt noch einmal kurz auf das Thema Seeungeheuer zurückzukommen. Also zum Beispiel dieser Fall, den da zum Beispiel auch Midnight Mansion behandelt hat, der U28, der zeigt eben, dass es tatsächlich noch unerklärte Tiere gibt, ne? Vielleicht, ja, also oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben diese ganze Nessie ist eigentlich dann eine ganz andere Klasse von Beobachtung. Ne? Also das hat eigentlich jetzt mit unentdeckten biologischen Meerestieren ja praktisch nichts zu tun und hat eben, wie du ja jetzt schon ausgeführt hast, viel mehr mit diesen ganzen anderen Phänomenen zu tun, eben wie Bigfoot etc. Ja? Und ja, also ich teile deine Verwunderung darüber, was das eigentlich soll. Und das ist halt wirklich die große Gretchenfrage, die wir natürlich heute...
Die Phänomene an sich würden mich ja nicht erstaunen. Ich stehe ja gerne zu, dass es irgendwelche Wesen biologischer Natur sind. Aber wenn man dann die Hintergründe kennt, ja, und eben halt dann weiß, dass also Bigfoot sich in Arealen bewegt, wo so ungefähr jeden zweiten Baum da so eine Überwachungskamera hängt, weil die natürlich die bauen ja die Kameras ja darauf, wo du die meisten Sichtungen halt hast, ja. Und das Bigfoot das aber immer irgendwie schafft, ich hatte ja schon mal von so einem Projekt erzählt, wo die also den ganzen Wald da sozusagen verwanzt haben mit diesen Kameras und Bigfoot tauchte immer irgendwie an einer Stelle auf, wo keine Kamera stand, ja. Das war völlig, das habe ich in unserem Bigfoot-Interview mal erwähnt. Die waren da schon völlig verzweifelt, weil die natürlich davon ausgegangen sind, okay, der Typ ist, also wenn das ein Scherzkeks ist, ja, auch ein Scherzkeks mit Affenkostüm, läuft an der Kamera vorbei. Der kann da nicht anders, ja. Der kann nicht von Baum zu Baum springen und halt immer aufpassen, dass er da, aber nein, gar nichts, ja, da steht irgendwie so ein 2,50 Meter Koloss und die Kameras stehen oder weisen in eine andere Richtung. Ja, oder wie gesagt, was der Holiday da eben halt dann auch erzählt hat, ja, also auch mit den Versuchen, dann mit den ganzen aufgestellten Kameras, die sie damals ja hatten, oder wo er dann selber gemeint hat, dass da plötzlich irgendwas auftauchte und er hat die Kamera eben halt dann auch ausprobiert und nachdem das Ding weg war, funktionierte die wieder, ja. Nachlesbar bei The Dragon and the Disc. Und das sind halt so Punkte, wo ich mir dann denke, dass da das nicht nur das Phänomen an sich eben halt dann aktiv ist, also wie gesagt dieses Hologramm, sondern es findet scheinbar auch irgendwie so eine Art Rundumüberwachung statt. Dieses Hologramm möchte nicht beobachtet werden. Ja, und versucht dann eben halt alles, um nicht dieses, da sind wir ja natürlich bei der wissenschaftlichen Theorie, ja, das muss man ja nochmal hochrechnen. Also wir haben eben halt ein Hologramm, das hat also verschiedene Materialisierungszustände, also von fest bis dann eben halt dann also völlig illusiv. Und du hast dann auch noch zusätzlich dann eben halt dann aber auch noch diese Rundumüberwachung, dass du dann eben halt dann also sehen kannst, ob da irgendwelche Kameras mit dabei sind, die dir dann also gegebenenfalls Trouble machen. Ja, und da soll man mir mal ein wissenschaftliches Konzept dazu schreiben. Das will ich mal also in Formeln ausgedrückt gerne mal sehen. Ja, wie das funktioniert. Ja, weil das ist dann im Wesentlichen dann eben halt ja erstmal eine totale Raumüberwachung und dann hast du dann das Problem mit der Projektion, ja.
Ja, also mit herkömmlicher Technologie geht es nicht. Vielleicht noch eine Theorie jetzt aus dem Chat, nämlich Mimi schreibt da, dass es vielleicht manchmal an bestimmten Orten, dass da zeitweise Frequenzen, was immer da jetzt damit meint ist, herrschen, die Halluzinationen auslösen oder DMT-Ausschüttung bewirken etc. Würde jetzt zumindest die Beobachtungen erklären, aber...
Macht Sinn, nur man müsste halt wissen, was das ist, ja, und das ist halt...
Aber es gibt ja auch physische Spuren dann oft von diesen Viechern, ne, also...
Ja, natürlich, klar.
Aber das kann ja dann nicht durch DMT-Ausschüttung der Beobachter.
Ja, stimmt, ja, genau. Also von dem her aus gesehen lässt sich das dann eben halt, dann wird sich das dann nicht erklären lassen. Aber sagen wir mal so, von der Irrationalität vieler Dinge macht, würde das tatsächlich dann, also wäre eine Kopfgeburt dann eben halt dann tatsächlich interessant. Nur das Problem ist, unser Thema war ja heute Nessie und eben halt dann auch die ganzen Fotografien. Ich habe ja übrigens ja auch hier extra noch das Buch mir jetzt nochmal beiseite gelegt. Hier von Roland Watson, Photographs of the Loch Ness Monster, the good, the bad and the ugly. Und da ist es eben halt, da hast du halt, ja, es ist halt genug Stoff da. Also die sind dann auf jeden Fall eben halt dann also fotografierbar. Aber also das heißt also mit der ja, mit der Kopfgeburt. An sich alleine kann man das ganze Phänomen sicherlich nicht erklären, aber der Gedanke an sich ist eben halt interessant. Der Ortsfaktor ergibt sich ja eigentlich ja gerade darum, dass es dann einen externen Faktor gibt, der also praktisch dann also auf die Zeugen einwirkt, dass sie halt gewisse Dinge sehen. Ja, das hat die Jenny Randall ja eigentlich dann ja ursprünglich ja dann auch so gemeint, ja, mit dem Ortsfaktor. Und also das, also wenn man da jetzt, sagen wir mal, noch eine exotische Intelligenz dahinter sieht, die dann also dann direkt das Gehirn eben halt dann manipuliert, ob das direkt auf die Sinne geht, auf das Gehirn oder was auch immer, müsste man dann eruieren, aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber schließt natürlich dann eben halt dann alles aus, was in irgendeiner Form Spurenfälle oder wo da halt dann irgendwas, kennen Sie ja vom Poltergeist, irgendwelche Kratzspuren oder irgendwelche Sachen, die dann kaputt gehen oder so. Oder wenn du dann also parallel dann auch noch Zeugen hast, die dann da auch dann die Dinge dann beobachten oder aufnehmen, videografieren oder sowas.
Ja, also ein Fazit dieses Abends ist natürlich schwer zu setzen, ja, aber jetzt trotzdem, ich frage dich jetzt danach, was ist jetzt deine favorisierte Theorie für Nessie? Und wie wir jetzt gerade wieder mal festgestellt haben, ist das jetzt nicht die einzige Erscheinung, die man da in einem, ich meine, vielleicht weiß der National Trust ja auch Bescheid, aber sagt es nur keinem, damit das Viech in Ruhe gelassen wird. Ne?
Ja,
kann ja jetzt auch sein.
Ja, es gab ja da auch da, tatsächlich unter der, es gab sogar vom britischen Geheimdienst gab es ja sogar Nessie-Unterlagen, die hatte der Nick Redfern zutage gebracht, weil das unter den Nessie-Beobachtern waren eben also noch Polizeibeamte und Militärs, die sich da also privat aufgehalten haben, die haben sich natürlich dann nicht an irgendwelche privaten Forscher gewandt, sondern die haben das dann eben mal dann also ihrem Dienstherrn erzählt und das war unter der Thatcher-Administration. Und die haben dann die entsprechenden Berichte dann auch gesammelt. Der Nick Redfern hat die dann veröffentlicht. War ganz interessant, weil dann eben halt dann auch, ja, sagen wir mal, jetzt ja nicht nur Touristen und irgendwelche Leute aus Pubs dann eben halt, die Zeugen sind, sondern eben halt dann auch dann, Militärs, Polizeibeamte, die dann, also allein so Staatsdiener halt allgemein, die da halt einfach Urlaub gemacht haben und die dann so merkwürdige Dinge dann beobachtet haben. Nein, also ich denke, dass tatsächlich ein Phänomen da aktiv ist, das sieht man ja eben halt dann auch an den Fotografien, die ganzen Sonar-Geschichten sind da. Ich sehe auch dann kein natürliches Lebewesen und denke, dass es tatsächlich die gleiche Qualität hat eigentlich wie alle anderen Kryptiden. Also, dass sie nicht biologischer Natur tatsächlich sind. Also, da wird nicht da wird dann nicht Nahrung gefasst, da wird sich nicht fortgepflanzt und gar nicht, sondern das ist dann eben halt dann irgendwelche Erscheinungen, die da eben halt dann auftauchen und dann wieder verschwinden. Ja, weil man natürlich fragen muss, welche Ursachen das hat. Momentan könnte ich mir die Spieletheorie da eigentlich dann noch mit am besten dann vorstellen. Aber wer weiß, wie ich das in einem Monat dann sehe, wenn ich da mit meiner keltischen Mythologie, mit diesem keltischen Mythologiebuch da durch bin. Das hat über 600 Seiten. So. Da werde ich noch ein bisschen brauchen.
Ja, also Ribski schreibt, Fazit für Greyhunter sind alle UFOs, Black Projects und Kryptide, Spaßhologramme. Ich vermute hier den altbekannten Holzweg, sorry. Ja, gut.
Ja, nee. Nein, also das UFO-Phänomen, da muss ich ja wirklich insistieren. Nein, das UFO-Phänomen ist natürlich nicht so einfach zu erklären und das UFO-Phänomen ist nicht monokausal erklärbar, weil einfach verschiedene Aspekte da in das UFO-Phänomen hineingebeutelt werden. Also ich denke jetzt zum Beispiel nicht, dass die schwarzen Dreiecke, die ich ja tatsächlich also auf und da habe ich ja schon mehrere Artikel ja zum Thema geschrieben und habe das ja auch begründet. Es ist jetzt also nicht nur so, dass ich einfach irgendwas behaupte, sondern ich begründe es ja auch und das kann man ja dann nachlesen und die ganzen Quellen sind ja dann eben halt dann auch da und bei Interesse einfach den Tag TR3B und da sind ja dann auch die entsprechenden Fälle mit dabei. Also wenn ich irgendetwas schreibe, dann ist es ja begründet, es sei denn, also ich schreibe dann eben mal drüber, ja, jetzt spekulieren wir mal oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube nicht, dass die Lichtkugeln, die wir im Bayerischen Wald haben und die da eben halt dann herumfliegen, in irgendeiner Beziehung zu schwarzen Dreiecken stehen. Ich glaube nicht, dass die Lichtkugeln, die wir im Bayerischen Wald und ansonsten eben halt dann in Bayern haben, in irgendeiner auch nur entfernten Zusammenhang mit dem UFO-Phänomen zu tun haben. Ich denke, dass diese Lichtkugeln ein völlig eigenes Phänomen sind. An sich müsste man also das UFO-Phänomen eben halt dann auseinanderdröseln. Also das eine ist dann eben halt der Bereich der schwarzen Projekte. Der andere Bereich ist dann der, was weiß ich, ob das jetzt außerirdische, interdimensionale sind oder sonst irgendwas. Und da gibt's dann eben halt dann auch noch dann diese Lichtkugeln. Und ich sehe also zwischen diesen drei, also momentan jetzt so aus dem FF herausgefragt, sehe ich also dann diese drei Teilaspekte. Also aufgrund meiner Untersuchungen, die ich ja auch, wie gesagt, ja vor Ort durchgeführt habe, aufgrund der Zeugenbefragung, aufgrund des historischen Materials, das wir ausgewertet haben, ja, aufgrund der Fahrten, die wir da hingemacht haben, schließe ich aus, dass dieses Lichtkugelphänomen in irgendeiner Form mit schwarzen Dreiecken, mit fliegenden Untertassen und ähnliches etwas zu tun hat. Es ist irgendetwas anderes, was ich persönlich jetzt subjektiv eher so im Bereich Naturintelligenz oder sonst irgendwas sehen würde. Bei den schwarzen Dreiecken, wie gesagt, und vielleicht auch noch diversen anderen Typen ist es tatsächlich so, dass ich die für militärische schwarze Projekte halte. Und dann gibt es natürlich dann eben auch noch das exotische UFO-Phänomen, bei dem man da durchaus spekulieren kann, ob die aus der Zukunft sind oder außerirdisch oder sonst irgendwas. Bei den Kryptiden ist es halt so, dass viele Berichte einfach so, weiß ich nicht, so merkwürdig sind, nicht anwendbar auf ein Tier, nicht anwendbar auf Menschen, dass ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll, weil es halt auch einfach infantil ist. Ja, das ist halt einfach, ja, Leute erschrecken.
Ja, okay. es ergibt wirklich fast keinen Sinn. Also
lass ich gelten. Also Leute erschrecken, irgendwelche Wesen, die sich da ein Ding draus machen, Leute zu erschrecken, das seit Jahrhunderten immer das Gleiche. Also wie gesagt, ich lese ja auch parallel noch ein Buch über schwarze Hunde, da erscheint dann auch noch ein Artikel von mir. Läuft auch immer gleich ab. Irgendjemand geht da alleine eben mal dann nach Hause, es ist dunkel, es ist finster und plötzlich taucht dann eben mal so ein Hund auf und verfolgt einen. Ja, ist so halbtransparent, denke ich mir auch, ja okay, jetzt hat er halt die Frau erschreckt. Jetzt ist die Frau eben halt dann gerannt, hat sich erschrocken und traut sich nachts nicht mehr raus. Ja, schön. Ja, und das hast du halt kontinuierlich. Das geht über die Jahrhunderte. Wie gesagt, ich werde in diesem Artikel darauf eingehen. 17., 16., 15., 14., 13. Jahrhundert. Immer das Gleiche. Irgendwo kommt da so ein schwarzer Hund rausgedackelt. Ja, erschreckt die Leute und die, ja, aber für was? Ja. Für was?
Ja.
Was ist da die Motivation? Wenn ich sehen will, wie ein Mensch läuft, dann mache ich das Experiment einmal, zweimal, dreimal, ja, aber doch nicht kontinuierlich über die Jahrhunderte hinweg. Ja, oder bei Bigfoot ja auch, das gleiche Prozedere. Es ist, wie gesagt, einfach, es muss irgendwie ein Mechanismus sein, der sich nicht weiterentwickelt. Genau, das ist der Punkt. Das Phänomen entwickelt sich effektiv nicht weiter. Wenn ich mir die historischen Geschichten ansehe, ob das jetzt die schwarzen Hunde sind oder ob das irgendwelche Seeungeheuer sind. Es entwickelt sich nicht weiter. Es stagniert, es bleibt immer auf dem Gleichen. Es wiederholt sich, ja. Es ist also wirklich wie jemand, der kontinuierlich jeden Tag das Gleiche macht, ja. Er entwickelt sich einfach nicht weiter. Du merkst da keinen Punkt, wo das dann noch hinaufzieht. Du merkst keine Evolution, ja. Es ist Stagnation. Das Gesamt, diese Paraphänomene sind absolute Stagnation, eine sich wiederholende Stagnation. Ja, das kann man nicht anders sagen.
Ja. Dein schreibt, diese Phänomene leben von den Emotionen der Menschen. Es ist ihre Nahrung. Ja, auch eine interessante Theorie, aber ja.
Ja, wenn die Zeugen dann, sagen wir mal, zusammenbrechen und dann völlig sich dann gar nicht mehr bewegen können, das genaue Gegenteil ist ja der Fall, die sind ja dann total aufgepusht, hysterisch, fangen an zu schreien, weinen, erzeugen jede Menge Energie, aber da ist ja dann im Wesentlichen das Wesen ja schon weg. Ja, also ich glaube, dass man da tatsächlich irgendwie umdenken muss bei diesen ganzen Geschichten, dass das irgendeinen Sinn haben muss. Also ich glaube, dass das eher nicht der Fall ist. Also wie gesagt, mir fehlt da einfach die Evolution. Und das ist halt einfach so, wenn du die Fallkataloge studierst und das ist halt über die Jahrhunderte der gleiche Käse. Ja, also wie gesagt,
ja, das ist wirklich so. Es wiederholt sich ständig und wirklich über Jahrhunderte. Also und in jeder Epoche glauben wir halt, jetzt haben wir irgendwie da ein völlig neues Phänomen und keine Ahnung, wer kommt. Ja. Das UFO-Skriptorium, ufoskriptorium.blogspot.com.
Jawohl.
Ein Sammelsurium an großartigsten Recherchen, Geschichten, Buchrezensionen etc., in dem wirklich diese ganzen Phänomene, die wir da heute wieder mal versucht haben, ein bisschen zu erklären oder zu besprechen, meine ich erklären, Gottes Willen, und vor allem halt jetzt mit dem Fokus auf Nessie, dass also all das wunderbar darzustellen versucht, ja, so, und wirklich aus verschiedensten Blickwinkeln auch beleuchtet. Und ja, ein Ende ist da nicht in Sicht.
Nein, also wahrscheinlich nicht, weil, wie gesagt, ein Phänomen, das sich in Stagnation befindet, da wirst du ja nie einen Peak haben, bei dem du ja weißt, darauf läuft es hinaus, ja. Sondern es wird jede Wette, also in 200 Jahren wird es dann auch irgendeinen Tarek und irgendeinen Vladislav geben, die heißen dann vielleicht ein bisschen anders, haben andere Technologie und werden genau die gleichen Diskussionen führen, ja. Und irgendwann mal wird dieser zukünftige Vladislav dann sagen, ja, aber das hat doch schon der Raab vor 200 Jahren schon da auf seinem Blog gehabt, ja. Und bei Crop FM habe ich das auch schon gehört. Das ist doch genau der gleiche Zinnober, wie wir heute haben. Was ist da los?
Es ist da los. Ja, also, ja, es kann auch durchaus sein, dass wir da keinen Zentimeter weiter sind in der Erklärung.
Ist doch so. Was hat sich denn seit Charles Fortin getan? Die Phänomene, die er da beschrieben hat, die spielen sich heute noch ab. Wo ist da die Evolution? Wo geht's denn da voran?
Ja, vielleicht noch ein interessanter Einwurf aus dem Chat. Man sagt ja, wenn man nicht weiß, warum ein Mensch etwas tut, schau, was seine Handlungen bewirken. Vielleicht geht es genau darum, was bewirkt das Phänomen, dass wir uns den Kopf darüber zerbrechen, was es zwischen Himmel und Erde wohl gibt. Ja, und es funktioniert.
Ne? Ja, ist ein gutes Schlusswort.
Wir sitzen da und zerbrechen uns den Kopf, vielleicht in 200 Jahren wieder. Aber es macht immer wieder Spaß, was soll's. Ja. Okay, ja, danke Sperber für das Schlusswort. Danke Vladislav für deine ganze Arbeit. Danke für die
Einladung.
Und immer wieder tollen Gespräche und freue mich dann schon aufs nächste Mal. Vielleicht ja, wenn du von der Insel, wie heißt sie doch nochmal?
Iona
berichtest. Ja, klingt nach einem interessanten Ort. Ja.
Allerdings.
Okay, ich war auf der Isle of Isla, aber die war nicht schlecht, aber da gibt's halt mehr Whisky und weniger Geister. Aber
weiß, also. Lass mich raten, dass dich da eher der Whisky angezogen hat als die Paraphernalien.
Ja, natürlich. Ja. Also ich war in allen drei Destillerien und Laphroaig ist einer meiner Lieblings-Whiskys.
Ja, denkt ihr nicht, also ich war auch in Dublin jetzt eigentlich auch nur wegen Guinness. Ja. Meine Freundin hat mir da so einen Abenteuerurlaub dann geschenkt. Da bin ich dann eben halt dann durch die Guinness-Werke und hab meinen Braumeister-Diplom hier hängen und
Ja, ist doch nett.
Kann ich empfehlen. Also bei Guinness, die bieten da volles Programm. Also da kann man,
ich war auch schon in mehreren irischen Brauereien, ja, und so weiter. Ja,
ich war bei der Königskobra. Ich war bei Guinness.
Bei Guinness, ne? Da war ich noch
Guinness,
nicht. Ja, Vladislav, vielen Dank, schönen Abend und bis bald
herzlichen
mal.
Dank, Gruß an alle. Jo, danke, ciao.
Okay, tschüss.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Ja, und das nächste Mal in Crop FM gibt es wieder ein Lagerfeuer. Und zwar am 23.09. Und wie immer seid dann natürlich ihr am Wort. Meine Co-Moderatorin Sabine Zankolo wird natürlich dabei sein. Auch wie immer. Freut mich sehr. Und ja, wir freuen uns auf all die Anrufer. Bis jetzt war das immer äußerst spannend und es waren immer völlig unterschiedliche Dinge dabei und überraschende Dinge. Und ja, ich hoffe, das nächste Mal wird es genauso sein. Bitte vormerken, wir hören uns nämlich am 23. September 2022. Ja, mir bleibt nur, mich bei allen zu bedanken fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Lagerfeuer, aufschreiben, dabei sein, anrufen. Wir freuen uns. 23. September 2022. Bis dann. Danke fürs Zuhören und macht es gut.